Hallo und herzlich willkommen zu Volume 39 von Black FM, unserem Podcast, das aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Leidenschaftlich erinnern wir uns zurück an Volume 1 von Black FM, damals im Garten des Aufnahmestudios unseres Tontechnikers Martin Meyer in Gratkorn. Mittlerweile sind fast 6 Jahre vergangen und seit einem Jahr ist räumliches Beisammensein der digitalen Entfernung gewichen. Warum spreche ich jetzt Sendung Nummer 1 an? Unser Studiogast damals ist nämlich selbiger wie bei der heutigen 39. Ausgabe, nämlich der Wirtschaftsjournalist und einzige Obmann der Plattform Sturm12.at, Markus Zottler. Hallo Markus.
Ja, hallo, danke fürs dabei sein dürfen, damals und heute.
Ausnahmsweise dürfen wir den heutigen Tag der Endlosschleife eines Podcasts entziehen und datieren diese Ausgabe, was wir normalerweise versuchen zu vermeiden, auf ein bestimmtes Datum. Wir schreiben den 6. Mai 2021 und das ist nicht irgendein Datum, denn genau heute, vor 80 Jahren, ist der Jahrhunderttrainer des SK Sturm, der große Ivica Osim, in Sarajevo geboren worden. Zusammen mit dem Markus wollen wir nicht nur die Relevanz Osims für den SK Sturm beleuchten, sondern auch dessen Bedeutung für den österreichischen und internationalen Fußball hervorheben, aber auch seine politische Relevanz seiner Schaffenszeit als Trainer des jugoslawischen Nationalteams ansprechen. Und natürlich wollen wir auch besprechen, was uns als Sturmfans dieser großgewachsene Mann aus Sarajevo bedeutet hat. Und das tun wir in gewohnter Aufstellung. Zu unserem Gast Markus Zottler gesellen sich einerseits unser Formationsexperte und Systemanalytiker in Personalunion Frank Wonisch. Hallo Frank.
Aus Anlass des heutigen Tages, dobre veče.
Und zum anderen der 12-Meter-Kolumnist und Autor von 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben, Jürgen Pucher. Hallo Jürgen.
Hallo.
Und wie auch schon in den 38 Folgen zuvor ist mein Name auch heute wieder Michael Pelitz. It's Osim Day on Black FM und mit dem legen wir auch gleich los. Black FM. Wir beginnen wie immer mit den Shoutouts. Frank, shout out.
Ich shout out, ja. Vor kurzem war wieder Geburtstag des Vereins und ich finde, das Shoutout sollte an diese ganze Geburtstagsfeierlichkeit gehen, die ich eigentlich trotz der Tatsache, dass man ja nicht so richtig feiern konnte, sehr, sehr nett und gelungen gefunden habe, so mit ein bisschen den Augarten besuchen, zufällig dort den Vorstand ein bisschen kicken sehen, doch dann ein paar Freunde in der Nähe der Gründungstafel treffen und dann ein oder drei Biere trinken und dann mit ordentlichem Abstand wieder nach Hause. Und dann noch diese Black Birthday Party, dieser 3 Stunden Livestream da, 1,5 Stunden Live-Programm, 1,5 Stunden das letzte Meisterschaftsspiel, 2011, glaube ich, war das. Und dann um 22 Uhr und ein bisschen was noch, der taghell erleuchtete Himmel über Graz mit dem Feuerwerk, das, glaube ich, nicht allen so gut gefallen hat, aber vielleicht nicht so ganz schlecht zu diesem Tag gepasst hat. Ich finde, Shoutout an den 1. Mai.
Hätte ich gesagt. Sehr gut. Du warst schon sehr laut nach dem zweiten Bier.
Nach dem dritten.
Aber es war eine sehr, sehr angeregte Diskussion mit dem Herrn Tietzer. Also, du hast das meiste gesagt.
Ja, das ist immer so. Ich hab auch mehr zum Sagen als er.
Okay. In der sehr guten ORF-Dokumentation zum 80. Geburtstag von Ivica Osim wurde hervorgehoben, dass das Zusammenleben in Sarajevo über lange Zeit viel besser geklappt hat als in den anderen Regionen des Vielvölkerstaats Jugoslawien. Die Nationalität wäre egal gewesen, es ginge nur um Šeljezničar oder den FK Sarajevo. Osim hat über Sarajevo einmal gesagt, ich habe Sarajevos Einzigartigkeit erst verstanden, als ich weg war. Vor dem Krieg war es praktisch die einzige Stadt mit einem multikulturellen Leben. 2 Glocken klingen besser als eine. Und alle 3 zusammen sind wie ein Orchester. Das ist es, was ich hören will. Als Aktiver feierte er mit 18 sein Debüt in der Kampfmannschaft der Eisenbahner und wird bald der Strauß genannt. Er ist nämlich sehr groß, technisch beschlagen und am Spielfeld elegant. Und angeblich meinte ein Radioreporter, jetzt spielen wir Musik, bis er wieder den Ball verliert. Markus, hat seine Sozialisierung dazu beigetragen, dass der Fußball für ihn so wichtig war? Und hat die Art des Fußballs damals seine Wahrnehmung und seine Prinzipien für später geprägt?
Ja, das ist recht gemein von dir, da vorher schon Osim-Zitate anzuführen und dann mich zu befragen. Da kann man nur schlecht ausschauen. Ich glaube, die Art und Weise, wie er Jugoslawien wahrgenommen hat, ist natürlich bei ihm stark drinnen gewesen. Er hat einmal selbst gesagt, er ist als Jugoslawe erzogen worden. Und ich glaube, so hat er sich auch immer verstanden. Und weil du auch gesagt hast, in Sarajevo, da sozusagen haben alle auch sehr gut zusammengelebt. Das hat sicher gestimmt, vor allem diese Multikulturalität, die du in Sarajevo gehabt hast, die du ja in sehr vielen anderen Teilen Jugoslawiens nicht gehabt hast. Und trotzdem hat es in Sarajevo so gut funktioniert. Das hat ihn sicher massiv beeinflusst. Und ich glaube, Sarajevo ist zeitlebens ein extrem wichtiger Teil für Ibiza Osim gewesen und ist es nach wie vor.
Mhm. Jürgen, Frank, habt ihr dazu noch was zu verlieren an Worten?
Naja, die Geschichte mit Jugoslawien ist ja nicht auf ihn allein beschränkt. Es gibt ja einige auch jetzt noch junge Leute, die schon zwei Generationen nach ihm sind, die dem alten Jugoslawien nachtrauern, in der Form, wie es Osim mit Sarajevo beschreibt, weil es in Wirklichkeit ja ein Konstrukt war, das nicht nur von nationalistischen Auseinandersetzungen geprägt war, sondern auch noch einige andere Komponenten gehabt hat. Und ich glaube, dass es eben solche Proponenten wie den Osim auch in anderen Bereichen nur gibt, die dem eigentlich nachtrauen und das gerne eigentlich weitergeführt hätten. Sprichwort, Stichwort Orchester, das alle gemeinsam bilden, irgendwie was Großes ab und klingen besser. Das jugoslawische Nationalteam kann man ja, glaube ich, in diese Reihe als Beispiel einordnen.
Genau. Frank, du noch was dazu?
Ja, also ich glaube schon, dass das, wie er Fußball verstanden hat und wie wichtig ihm das war, das dürfte schon ein bisschen aus seiner Sozialisierung gekommen sein, weil die Story gibt, war ja auch in dieser ORF-Doku und das hat er ja selber mal gesagt, dass es nur die Entscheidung gegeben hat, entweder FK Sarajevo oder Zeleznica. Und da war ganz egal, wer mitgespielt hat. Man hat entweder dort oder da gespielt und trotzdem war es ein gemeinsam und ein nicht so gegeneinander. Und wenn man sich überlegt, wie er den Fußball immer beschrieben hat und wie er darüber gesprochen hat, dann glaube ich schon, dass das für ihn ein sehr, sehr wichtiges Element war und dass er schon irgendwas Verbindendes im Fußball gesehen hat. Und ich glaube, darum hat er es auch immer so propagiert. Und seine Art des Spielens oder des Fußballs, den er später spielen hat lassen, da bin ich mir eigentlich gar nicht so sicher, weil aus allem, was man über ihn hört oder liest, ist, dass er eher ein bisschen ballverliebt war. Immer schon ein großer Stratege, aber dass er die Kugel halt nicht wahnsinnig gern hergeben hat und er hat von sich selber immer gesagt, schnell war er nicht. Und eigentlich ist er schon immer für einen eher flotten Fußball gestanden. Also irgendwie dürfte er eher so die Antithese gewesen sein und er wollte vielleicht Fußball spielen lassen, der nicht so war wie er. Ne? Aber so von der Haltung her, glaube ich, das schon, dass die Sozialisierung in Sarajevo vielleicht ein bisschen einen Einfluss gehabt hat, nehme ich mal. Mhm.
Markus?
Ja, vielleicht noch eine persönliche Facette, weil ja auch immer wieder das Jugoslawien als quasi Land der 6 Republiken, 5 Nationen, 4 Sprachen, 3 Religionen angepriesen worden ist. Osim hat das selbst insofern gelebt, er ist atheistisch aufgewachsen, hat kroatische Wurzeln gehabt und hat dann später eine Frau geheiratet, die Muslima war. Und ich glaube, das hat ihn sicher auch noch diesbezüglich weitergeprägt. Mhm.
Wir schreiben die frühen 90er Jahre. Am Balkan herrscht Krieg und Osim tritt 1992 als Teamchef zurück. Und Jugoslawien wurde im Mai desselben Jahres von der Euro ausgeschlossen. Jugoslawien war damals ein Team, das 2 Jahre zuvor im Achtelfinale der WM Spanien besiegt hatte und im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten nach rollenden jugoslawischen Angriffen, nämlich Argentinien, erst im Elferschießen gescheitert war. In einem Interview des englischen Fußballmagazins The Blizzard sagte Osim 2012, manchmal träume ich davon, was passiert wäre, wenn wir Argentinien geschlagen hätten. Hätten wir mit einem Weltmeistertitel den Krieg verhindern können? Vielleicht. Und dann kam eben die EM 92 und in diesem Team wären gestanden Dragan Stojkovic, Darko Banchev, Petrak Mijatovic, Davor Šuker, Dejan Savicevic, Prosinecki, Bolic, Boban. Also eine Truppe gespickt mit Superstars, die als einer der Top-Favoriten auf den Titel galt. Und wie das Leben so spielte, rückte damals Dänemark nach und gewann das Finale gegen Deutschland 2-0. übrigens in einer Gruppe, wo Schweden die Gruppe gewann, Dänemark Zweiter wurde und Frankreich und England mit 0 Siegen ausschieden. Hypothese jetzt in diese Runde und auch die Aussage Osims auf die Argentinien-Niederlage im Hinterkopf behaltend, wäre vielleicht, Markus, gleich wieder mit dir beginnend, wäre die Osim-Truppe bei der EM auch so weit gekommen und was wäre möglicherweise wirklich mit einem großen Titel, WM-Titel oder EM-Titel passiert mit dem Team, mit dem Vielvölkerstaat und auch mit Ivica Osim?
Ja, also ich glaube, 1992 hat alles für die damalige Mannschaft gesprochen, wenn man jetzt die Entwicklung im Land exkludiert. Also die waren wirklich sportlich am Höhepunkt. Die Mannschaft war 1987 U20 Weltmeister, eigentlich fast mit der genau gleichen Zusammensetzung. 1990, du hast das ja schon erwähnt, eine großartige WM gespielt. Und dann ist eben 1992 gekommen, die Europameisterschaft. Und sportlich hat alles für Jugoslawien gespielt. Aber ich glaube, im Land hat es halt schon sehr viele Leute gegeben, die was dagegen gehabt haben, gegen dieses ganze Thema Jugoslawien. Und Osim sagt, er hätte sich das gerne angeschaut, quasi, wenn er große Titel gewonnen hätte. Ich fürchte, dass solche Menschen wie Slobodan Milosevic da wahrscheinlich mehr dagegen gehabt hätten und dem Fußball vermutlich auch seine Grenzen aufgezeigt hätten.
Frank, siehst du das ähnlich?
Ja, das sehe ich ganz gleich. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass die 92 ziemlich marschiert werden, weil das Problem, das sie 90 noch hatten, das war 92 definitiv ausgemerzt. Man braucht nur schauen, was die für Qualifikation gespielt gehabt haben. Also die werden sicher ganz, ganz weit kommen und die hätten halt aufgrund dieser unglaublichen Offensivpower wirklich viel regeln können und auch die Tatsache, dass sie gerade hinten nicht so gigantisch aufgestellt waren. Aber da gebe ich dem Markus schon recht, ich befürchte, das, was dann in Jugoslawien passiert ist, hätten die vielleicht ein bisschen verzögern können, weil es, glaube ich, schon ein ganz nationaler Stolz gewesen wäre, der da vorgeherrscht hätte, wäre man da, weiß ich nicht, wie weit gekommen. Verhindert hätte es nicht ganz, aber was schon spannend, oder ich weiß nicht, ob es spannend gewesen wäre, vielleicht wäre es für uns schlecht gewesen. Ich glaube, die Story vieler dieser Spieler und wahrscheinlich auch die Story von dem Trainer wäre vermutlich anders weitergegangen, wenn der 92 Europameister geworden wäre.
Also glaubst du, dass wir Osim wahrscheinlich nie bekommen hätten, wenn er bei der Europameisterschaft Trainer von Jugoslawien gewesen wäre?
Ich soll das sagen?
Ja,
ja, wenn man dem Frank seine These fortsetzt, dann wäre das wahrscheinlich so gewesen, ja. Ich wollte aber nur anführen, dass ich auch glaube, dass die Kraft von so politischen Umwälzungen oder von so Strömungen in der Regel stärker ist als ein sportlicher Titel, der hat maximal Verzögerungseffekte. Siehe Frankreich 98, wo man plötzlich so getan hätte, es wäre Migration und unterschiedliche Lebensarten in dem Land kein Problem und alles in ein Frankreich. Ein paar Jahre später war das auch vergessen, also ich glaube, da darf man nicht zu viel schön reininterpretieren in solche Dinge.
Aber ich finde, ja,
dass er nicht nach Graz kommen wäre, wäre das alles anders gelaufen, ist sehr wahrscheinlich.
Aber ich finde es schon spannend, dass der Osim das selber in den Raum gestellt hat und gesagt hat, er hätte gern gesehen, was passiert wäre, wenn sie 90 irgendwas zusammengebracht hätten oder wenn bei der Europameisterschaft was gewesen wäre. Also er hat diese Möglichkeitsform immer gesehen und das zeigt ja, glaube ich, wieder seinen Blick auf den Fußball und die Wichtigkeit, die Fußball für ihn hat und die Hoffnung, die, glaube ich, in ihm immer noch gelebt hat oder lebt wahrscheinlich, dass Fußball schon wirklich viel, viel bewirken kann. Ob das, also dass es dort unten nicht gereicht hätte, da sind wir uns jetzt einig. Aber man sieht schon, seine Hoffnung war da und das sagt wieder, glaube ich, extrem viel über diesen Menschen aus. Also ist zumindest meine Einschätzung.
Das glaube ich schon auch. Ich glaube auch, dass Fußball gesellschaftliche enorme Relevanz haben kann und dass es in Wirklichkeit nicht unterschätzt werden darf, was Fußball als gesellschaftliches Abbild alles zu leisten imstande ist. Zumindest eine gewisse Zeit lang. Aber dass der Krieg vielleicht verhindert worden wäre, glaube ich dann doch nicht.
Markus?
Was der Titel, glaube ich, jedenfalls ausgelöst hätte, egal ob 90 oder 92, dass vielleicht so jemand wie der Hannes Katnick den Osim dann doch gekannt hätte, als er im Vorfeld worden ist.
Also, wir schaffen es doch nicht, die Sendung ohne den Namen Hannes Katnick durchzuboxen. Aber,
Sorry.
Nein, passt schon, alles gut. Ich habe ihn eh dann noch mit drinnen.
Wir laden ihn trotzdem nicht ein.
Nein. Mein Rücktritt ist das Einzige, was ich für meine Stadt tun kann. Sie sollen sich erinnern, dass ich auch aus Sarajevo komme. Sie wissen, was dort passiert. Mit diesen Worten ist er als Nationalteamtrainer damals zurückgetreten und wollte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit deutlicher auf die Lage der unter Beschuss stehenden Stadt Sarajevo lenken. Er hat aber in der Folge noch viel mehr für seine Stadt Sarajevo getan, war dort zum Beispiel auch Vizebürgermeister, obwohl er kein Mitglied einer Partei war. Aber nicht nur für Sarajevo, seine Vermittlungsversuche als Vorsitzender des Normalisierungskomitees, so das geheißen, des bosnischen Verbandes, haben dazu geführt, dass der Verband von der UEFA anerkannt wurde und als eigenständiges Nationalteam antreten darf. So waren sie dann 2014 bei der WM in Brasilien. Osim hat es immer wieder geschafft, durch kleine Gesten und Nadelstiche wahre Berge zu versetzen. Wie relevant ist und war Osims politischer Einfluss in der Nachbetrachtung? Und warum meint ihr, war genau seine Art, Dinge zu transportieren, so wirksam, Markus?
Ja, der politische Einfluss, zumindest der realpolitische, war in Wahrheit zu gering, muss man das jetzt rückblickend sagen, so traurig wie das klingt, aber ich glaube, wenn er realpolitisch Sachen zu entscheiden gehabt hätte, dann wären da einige Dinge anders verlaufen. Trotzdem darf man es nicht unterschätzen, also egal mit wem man spricht, mit Menschen, die in Sarajevo geboren sind, dort zu Besuch waren oder dort leben, alle kennen Ivica Osim und ich habe zumindest noch keinen getroffen, der ihn nicht auch unglaublich schätzen wird für das, wie er die Welt sieht. Und das wird ihm niemand mehr nehmen können.
Jürgen?
Ich glaube, dass die Authentizität und die Echtheit der Person wahnsinnig viel ausmacht. Mhm. Das gibt immer ganz große Aura. Es gibt nicht viele Leute, die sich nie verbiegen und die nie irgendwie auftreten und dabei eine Rolle spielen. Und mir kommt zumindest oder kam immer vor, seit meiner Beobachtung von dieser Person, dass der immer echt ist und dass der immer tatsächlich das spricht, was er ist und was er fühlt in dem Moment. Und das macht unabhängig von seinen Ansichten, Einschätzungen und intellektuellen Qualitäten, macht wahnsinnig viel aus. Weil gescheite Leute gibt es viel, nur können sie es oft nicht transportieren und er auf seine eigene Art und Weise transportiert das aber dann auch und das kommt an.
Mhm. Frank, du noch was dazu?
Ja, also ich glaube, er hat Zeit seines Lebens einfach viel richtig gemacht und er hat ganz viele Dinge getan, die andere wahrscheinlich in diesen jeweiligen Situationen nicht getan hätten. Er war einfach wahnsinnig konsequent im Durchsetzen seiner Meinung und seiner Haltung. Und zudem ist er, wie der Jürgen richtig sagt, zudem ist er immer gestanden, da hat er sich ja nie verbogen. Ich weiß nicht, ob viele andere 92 sozusagen vorauseilend zurückgetreten wären und gesagt hätten, das Einzige, was ich machen kann, ist, ich trete zurück und damit versuche ich sozusagen da jetzt ein bisschen die Augen der Welt oder zumindest Europas auf den richtigen Ort zu lenken. Und ich weiß nicht, ob das jeder gemacht hätte in der Situation, vor allem nicht mit dem Team in der Tasche. Und er hat immer wieder solche Entscheidungen getroffen und er hat immer wieder solche Dinge getan. Und das macht halt eben nicht jeder. Und das macht ihn, glaube ich, auch aus. Und ob das bei ihm immer mit Intelligenz, Weisheit oder sonst was zu tun hat oder ob da einfach ganz viel der Instinkt eines wahnsinnig ehrlichen und guten Menschen dahinter steckt, das weiß ich nicht, weil ich ihn persönlich nicht kenne. Aber ich glaube, es ist irgend so ein Konglomerat aus all diesen Dingen, die ihm halt immer das, oder immer ist er falsch, aber oft das Glück gegeben haben, sehr, sehr gute und richtige Entscheidungen zu treffen.
Mhm. Bevor wir jetzt das Kapitel Osim und Sturm Graz aufschlagen, machen wir einen kleinen Sprung und zwar ins Jahr 2003. Osim übernimmt den japanischen Abstiegskandidaten Jeff United und wird ein Jahr später Cupsieger, quasi aus dem Nichts. 2006 übernimmt er die Nationalmannschaft eines Landes, in dem er sich damals einig war, Fußball ist kein Sport für Japaner. Ein paar Jahre später ist Japan in der FIFA-Weltrangliste in den Top 15. Markus, würdest du sagen, Ivica Osim liebt, auch aufgrund seiner Herkunft und dessen, was er erlebt hat, unmögliche Herausforderungen?
Ja, das kann man schon so sagen. Und es zieht sich ja quer durch seine Karriere, dass er sportlich erfolgreich war mit Teams oder mit Mannschaften, die, als er gekommen ist, jetzt nicht am Höhepunkt waren. Ja. Also es wird ja auch gern übersehen, dass er ja schon in Bosnien eigentlich sehr erfolgreich war. In einer Liga, die damals noch gesamtjugoslawisch war, wo sehr, sehr starke Mannschaften gespielt haben, hat er Schedesnitschal zweimal zum Vizemeister gemacht. Der war mit ihnen im UEFA Cup Halbfinale. Und das ist dann weitergegangen, ob das jetzt in Athen war, ob das bei Sturm war oder dann in Japan. Er hat eigentlich überall sportlichen Erfolg gehabt und mit Teams und Mannschaften, die er schon ziemlich viel weitergebracht hat. Ja.
Frank, du vielleicht?
Ja, ich kündige es gleich und der Hund liegt wieder hinter mir und träumt gerade schlecht, vielleicht hört man im Hintergrund. Jetzt bin ich ganz kurz aus dem Konzept geworfen vom Wazi. Ganz den Faden verloren, was ich sagen wollte. Frag ihn Jürgen, dann fällt es mir wieder ein.
Okay, Jürgen. Unmögliche Herausforderungen des Ivica Osim.
Ja, man braucht ja nur den CV anschauen sozusagen, weil wer geht nach Graz und übernimmt diese Gurkentruppe sozusagen, die das damals war. Das ist schon ein Thema, das man nicht wegleugnen kann. Ich weiß nicht, ob diese Gerüchte stimmen, er hätte zu Real Madrid gehen können und hat das ausgeschlagen, keine Ahnung. Wenn es so war, dann liebt er die Herausforderung sicher. Aber die ganze Geschichte, warum er wann wohin ist, hat ja auch mit der ganzen Situation, die wir vorher besprochen haben, was zu tun. Und genau. Das mit Japan wird sich schon auch finanziell ein bisschen rentiert haben, schätze ich noch, um ein bisschen was Banales einzuwerfen.
Frank, hast du deinen...
Den Faden wieder gefunden. Ja, der Jürgen hat ihn aufgenommen mit der Real Madrid Story. Ja, das wollte ich auch bringen, dass das ja des Öfteren gekommen ist und da in seiner Biografie drinnen steht, dass es da ein Gespräch gegeben hätte. Und dass er gesagt hat, er weiß nicht, ob die wirklich sich sicher sind, dass er der Richtige ist, den sie da brauchen in Madrid. Und das war er sich, glaube ich, also das hat zumindest so gelungen, als ob er sich selbst wirklich nicht sicher war, ob das richtig ist. Ob ihm das zu viel Theater gewesen wäre und zu viel Parhöhe um das Ganze, das weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest ist das oft so propagiert worden und das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und das mit den schwierigen Aufgaben, wie gesagt, wenn man sich seine Stationen anschaut, stimmt das definitiv. Und ich habe auch irgendwann einmal von ihm das Zitat gelesen, dass es halt immer eine Herausforderung sein muss und dass man sich immer, wenn man was erreicht hat, neue Ziele setzen muss. Und das klingt halt schon stark danach, dass ihn knifflige Aufgaben mehr interessiert haben als irgendwas, was quasi sozusagen Business as usual gewesen wäre. Das ist mein Ding da dazu.
Okay. Ivica Osim hat auch einmal gesagt, zu viel Licht schadet der Wahrnehmung. Einen Personenkult hat er ja stets abgelehnt, eine überbordende Verehrung oder besser gesagt Verehrung im Generellen war ihm überhaupt nicht recht. Er selbst hat ja auch wenig über seine sportlichen Erfolge gesprochen. Dem, wie du vorher schon gesagt hast, Vernehmen nach lehnte er eine Verpflichtung bei Real Madrid ab und kam auf Vermittlung des ehemaligen Mitspielers, Heinz Schilcher, zu Sturm. Rapid hat ihm schon 1992 ein Angebot gestellt, der Vorstand damals bei Rapid entschied sich aber für Gustl Starek.
Markus spricht auch Bände.
Ja, das ist ja dann der Skender Fani, glaube ich, habe ich gelesen, ist ja dann aus dem Vorstand ausgeschieden, weil er diese Entscheidung überhaupt nicht akzeptieren können und hat dann ins Handtuch geworfen, quasi aufgrund dieser Trainerentscheidung.
Muss aber sehr Markus, vorsichtig sein, dem Skender Fani irgendwas Positives anzudichten, also aufpassen. Gell?
Das war aber das anscheinend irgendwie in eine richtige Richtung gedacht. Markus, welche Sternenkonstellation muss über Graz wohl geherrscht haben, dass ein Coach dieses Formats im Jahr 1994 als neue Heimstätte die Krum und als neuen Verein den SK Sturm ausgewählt hat?
Jetzt könnte ich versuchen, den Osim ein bisschen zu imitieren. Also ich glaube, mit Sternen hat das nichts zu tun gehabt. Das hat einfach mit einer sehr, sehr traurigen Situation in Sarajevo zu tun gehabt. Aber in Wahrheit war es natürlich ein riesiger, riesiger Glücksfall. Und es hat schon jemanden wie Heinz Schilcher gebraucht, dass das überhaupt möglich wird. Und was auch immer davor passiert ist, für Sturm natürlich eine fantastische Lösung, eine fantastische Entscheidung. Und wir alle möchten nicht dran denken, wenn es anders passiert wäre.
Okay. Habt ihr was dazu zu sagen, Jungs?
Ja, ich wusste es nicht mehr, da habe ich nachschauen müssen. In der Saison, bevor der Osim gekommen ist, hat Sturm, wenn ich mich nicht verschaut habe, im unteren Playoff gespielt. Und hat mit, ich glaube sogar in der letzten Runde, das Abstiegsgespenst abgewunden. Und zwar durch Tore von Mario Haas und von Arnold Wettel, wenn ich mich nicht verschaut habe. Und war eigentlich, also mit viel Augen zudrücken und Sympathie hätte man sagen können, ein Mittelständler. Ne? Und dann hat es halt den Schilcher gegeben, der wahrscheinlich die Brücke, oder der die Brücke war, nicht wahrscheinlich, das wissen wir eh. Und dann ist halt trotzdem Präsidenten, der, das traue ich mir wetten, dem Ivica Osim von der ersten Minute weg überhaupt nicht zum Gesicht gestanden ist, ist der da hergekommen. Und er hat in einem Interview einmal gesagt, sie waren halt in Graz und das war halt auch ein bisschen so Liebe auf den ersten Blick. Und die Steiermark ist so schön und so nett und es ist halt nicht so weit nach Sarajevo. Ne? Und ich glaube, dass da einfach wieder sehr viele Dinge zusammengespielt haben. Das ist eigentlich eine Riesenschaufel Glück, brauchen wir gar nicht diskutieren.
Mhm. Jürgen, du noch was dazu?
Nein, nur wenn sie einen Kartnick als erstes hingeschickt hätten, wäre er nie gekommen, aber sonst stimme ich den Vorrednern zu.
Okay, was hat man sich eigentlich beim Stadtrivalen gedacht, als damals dieser Typ, dieser Ivica Osim vom Panathinaikos Athen zu Sturm kam? Dazu haben wir nämlich einen kurzen O-Ton von einem sehr guten Freund von Frank.
Rotzroten. Wir haben mit dem nichts zu tun.
Einen Bekannten von Frank, einen wirklich Hardcore-GAK-Fan, eingeholt. Und den wollen wir euch jetzt gern vorspielen.
Black FM.
Ja, ich habe jetzt die Ehre, den Beitrag aus dem roten Universum einzusammeln und dafür habe ich mir erlaubt, einen der mir liebsten Roten zu kontaktieren. Hallo bei uns in der Sendung, lieber Wolfgang Kühnelt.
Hallo, Universum ist ein großes Wort.
Ja, ich wollte nett sein. Passt. Wie geht's dir, Wolfgang?
Ja, bestens, danke, so wie Schalke ungefähr. So.
Was heißt so wie Schalke?
Große Vergangenheit, möglicherweise wenig Zukunft, man weiß es nicht.
Ach so, ich verstehe, so siehst du das. Okay, ja, und lassen wir das. Okay. Widmen wir uns dem Thema, das ich dir angekündigt habe. Weil das ist ja der Grund, warum ich dich angerufen habe. Was ich dich gern fragen würde, Wolfgang, wenn man sich so als deklarierter Roter, darf ich ja sagen, an das Jahr 94 zurückerinnert und du bist ja an Lebenserfahrung reich genug, dass du das gut kannst, wie die nervigen Schwarzen damals den ehemaligen jugoslawischen Nationalteamtrainer von Panathinaikos Athen geholt haben. Hat man damals so als interessierter Fußballfan, aber halt trotzdem als Roter, gewusst, wer das ist und was da jetzt kommt? Oder wie war die Einschätzung zu diesem Transfer damals?
Man wusste, denke ich schon, wer da kommt. Man hat jetzt nicht genau darüber nachgedacht, denke ich. Ganz ehrlich gesagt, weil man gedacht hat, das wird eh nicht gut gehen. Also ich habe jetzt den Osim nicht wahnsinnig gut gekannt und nicht wahnsinnig gut einschätzen können. Aber ich habe mir eigentlich gedacht, dass er zu eurem Präsidenten nicht passen wird und dass das in spätestens 6 Monaten wieder beendet sein wird.
Okay, und war man sich sicher, da Hannes Kartnick schafft es, den positiven Effekt vom Heinz Schilcher auszuradieren.
Ich denke, er hat sich mal wieder probiert. Und man muss einfach denken, in dieser Zeit haben mit Trainerwechsel bei beiden Grazer Vereinen ja durchaus sehr flott stattgefunden. Ich erinnere nur bei uns dann ein paar Jahre später an Ljubo Petrovic, der war immerhin auch Europacup-Sieger und mehrfacher Meister mit Roter Stern Belgrad. Und sehr lang war er dann nicht bei uns.
Also die Halbwertszeit war damals nicht so toll eigentlich, gell?
Ja. Also ich hätte nie gedacht, dass der Osim so lang bleibt. Ich hätte nie gedacht, dass er sich das so lang antut, muss ich ganz ehrlich sagen, das Theater. Und ich hätte natürlich deswegen auch nicht gedacht, dass er so viel Erfolg hat. Das hat sich wahrscheinlich kaum jemand im Jahr 94 gedacht.
Ja, nein, also träumen konnte man es, wissen konnte man es natürlich nicht. Und das anzunehmen wäre wahrscheinlich auch ein bisschen irre gewesen. Ja gut, dann hat diese Trainer-Ära gute 8 Jahre gedauert und dann hat er ja noch viele andere Dinge getan, der Ivica Osim. Wie steht man eigentlich heute so zu dieser, ja, ich meine, braucht man nicht reden, schwarz-weißen Legende? Wie sieht man das als Roter jetzt unabhängig davon von der schwarz-weißen Vergangenheit des Ivica Osim? Wie steht man zu der Person, zu den Menschen?
Ich bin da jetzt vielleicht nicht der Querschnitt aller Roten, weil ich habe das große Glück gehabt, den Ivan Osim tatsächlich kennenzulernen, mit ihm 1,5 Stunden in Messendorf zu sitzen, was natürlich nicht der schönste Ort ist, den man sich vorstellen kann. Aber ich habe sogar seine Frau kennengelernt und mit ihm 1,5 Stunden über Fußball reden dürfen oder ihm zuhören dürfen und ihm zuschauen dürfen, wie er da ja gemütlich sitzt und Anrufe entgegennimmt und einfach enorm. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt und sehr, sehr Also ich sehe ihn gar nicht als schwarz-weiße Legende, ich sehe ihn als einen großartigen Menschen, der wahnsinnig viel von Fußball versteht und wo ihr halt das große Glück gehabt habt, bis zu einem gewissen Grad unverdienterweise den viele Jahre haben zu können. Ich glaube, dass viele den gar nicht verstanden haben. Sie haben dann halt Fußballphilosoph geschrieben, weil sie nicht verstanden haben, was er ihnen sagt. So schwierig ist es gar nicht, wie er sich ausdrückt. Und ich hatte auch das Glück, mit Spielern über ihn zu reden, die mir dann gesagt haben, wie er sie trainiert hat. Und das war auch total interessant. Und insofern, ja, ist ein großartiger Mensch. Und ich sehe ihn jetzt nicht primär als Sturmtrainer. Es ist schon klar, dass er sehr lang Sturmtrainer war und da große Erfolge hatte. Aber ich sehe den einfach als einen wirklich coolen Typen. Das weiß ich aber nicht, ob das viele Rote so sehen. Ich kenne aber nicht einen einzigen Roten, der jemals was Schieres über den Osim gesagt hätte. Und das hätte ich ihm auch nicht geraten.
Mhm. Sehr schön, sehr schönes Statement. Ich meine, es ist natürlich so, glaube ich, dass du, oder das vermute ich zumindest, dass der Querschnitt von Roten, die du kennst, jetzt vielleicht auch nicht 100% repräsentativ sind. Aber
vermutlich,
ja. Das macht ja nichts. Ja, ich würde zu deinen abschließenden Worten gar nicht viel dazu sagen, weil das ist, glaube ich, ein super Anknüpfungspunkt, den wir für die Sendung weiterverwenden können. Insofern sage ich an dieser Stelle schon vielen, vielen herzlichen Dank für deine kurze Teilnahme. Alles Gute für das fußballerische Frühjahr, auch in eurem Universum, und ich hoffe, man hört sie bald wieder und vielleicht sieht man sich auch bald wieder mal.
Yes, danke fürs Gespräch, Baba.
Danke, Wolfgang.
Ciao.
Black FM.
Der Wolfgang Kühnelt hat gesagt, er kennt keinen einzigen Roten, der je was Schieres über den Osim gesagt hätte. Und das hätte ich ihm auch nicht geraten. Das ist ja sozusagen schon der Ritterschlag eines GRK-Fans, oder Frank?
Ja, ich meine, der Wolfgang sagt es eh richtig, er ist wahrscheinlich jetzt nicht der prototypische Rote, zumindest nicht ganz. Aber es ist, glaube ich, schon eine typische Aussage, weil es spiegelt schon viel von dem wider, was man über den Ivica Osim immer wieder gehört hat, dass halt quer durch alle Vereine, Farben und Denkrichtungen, gegen den hat halt quasi nie irgendwer irgendwas gesagt, der steht einfach völlig außer Streit überall. Und das ist schon, finde ich, eine besondere Qualität, weil in der Zeit, wo er bei uns Trainer war, haben die Roten eher ein bisschen zum Kiefeln gehabt. Ne? Und er war sicher Sinnbild unserer Erfolgsstory. Und das haben uns ja viele Rote gar nicht leiden können, ob dieser Geschichte und so. Und darum wäre natürlich eine andere Reaktion auch drinnen gewesen, weil wenn ich dran denke, an die sehr kurze Hochphase der Roten und an den Trainer, den die damals hatten, den habe ich vorher schon nicht sympathisch gefunden. Und die Tatsache, dass er der Meistertrainer von den Roten ist, hat ihn für mich heute endgültig zur Persona non grata gemacht. Und das ist lustig, dass das halt bei den Roten mit dem Osim nicht passiert ist. Das ist halt qua der Persönlichkeit Ivica Osim, glaube ich, war fast nicht möglich.
Mhm. Markus?
Ja, das glaube ich auch, dass mit dem Osim auch schwer böse sein kann. Und der Wolfgang hat ja noch ein paar andere lustige Sachen gesagt über ihn. Man durfte ihm zuhören, wenn man mit ihm gesprochen hat. Das ist ja tatsächlich auch sehr, sehr interessant, weil Gespräche mit dem Ivan Osim meistens wirklich so begonnen haben, dass irgendjemand eine Frage gestellt hat und dann die nächste Frage 20 Minuten später gestellt werden hat können. Das ist auch so eine Sache. Er hat einfach so viele, man würde vielleicht auch heute Eigenheiten sagen, die ihn einfach abgehoben haben von anderen, die ihn ausgezeichnet haben, die ihn einzigartig gemacht haben. Und deswegen erinnert man sich ja so gerne an die Zeit, dass er noch war und vielleicht der Fußball ein bisschen anders wahrgenommen worden ist, wegen Typen wie ihm.
Das passt jetzt, glaube ich, gleich ganz gut dazu. Du hast ja den Ivica Osim mal in Sarajevo interviewen dürfen, in der Sturm 12 Zeit damals. Wie war das so?
Ja, wir haben ihn in Sarajevo getroffen, nach einer sehr, sehr langen Busfahrt quer durchs Land. Und das war insofern beeindruckend, weil es nicht allzu lang entfernt von seinem Schlaganfall war, den er in Japan gehabt hat. Und er war dann ist dann lang quasi abgetaucht, hat Reha gemacht und andere Dinge. Und es war dann wäre einer der ersten öffentlichen Auftritte. Und als er auf uns zukommen ist, war man natürlich im ersten Moment irritiert, weil er war ja immer eine sehr stattliche Figur, er hat auch optisch was hergeben und als wir ihn da gesehen haben, war er natürlich schon stark mitgenommen. Er ist gestützt gewesen von einem Freund, der hat einen Krückstock mitgehabt Und ja, im ersten Moment waren wir schon ein bisschen irritiert davon, aber als wir uns zum Interview niedergesessen haben und er dann auf eben eine dieser wenigen Fragen begonnen hat zu antworten, war das eigentlich wieder genau der Ivica Osim, den wir gekannt haben. Und das war so beeindruckend, er war so scharfsinnig. Er hatte nie das Gefühl für den Zeitgeist verloren, er war immer am Ball und er hat das Interview dann nach knapp 2 Stunden auch deswegen abgebrochen, weil er sich dann ein U17-Spiel angeschaut hat im Stadion, das direkt neben dem Kaffeehaus war, wo man interviewt hat. Mhm.
Jürgen, du noch was dazu?
Wozu jetzt genau?
Zu der Eingangsfrage, also zu dem Einspieler vom Wolfgang vielleicht?
Also, er sagt halt das, was ist, und das muss man einigermaßen gerade aufgestellten Roten auch zutrauen, dass man das sieht, weil der Klaus Augenthaler löst nicht die gegenteilige Reaktion aus, was auch seine Gründe hat. Und das, ich kann das auch das gleiche Thema bei Rapid-Leuten, die ich in Wien kennen, sagen, es gibt alle möglichen Themen, aber Ivica Osim war nie ein Thema, dass man da irgendwie sich irgendwie despektierlich äußern würde. Also das wird schon alles seine Gründe haben. Mhm.
Osim kam zu Sturm und mit ihm der Erfolg. Jetzt, wie gesagt, weil wir ja eine sehr subjektive Sendung jetzt hier bewusst auch machen, will euch eure persönliche Einschätzung auch ein bisschen entlocken. Wie habt ihr diese Zeit, diesen späteren Umzug von der Krum ins Schwarzenegger Stadion damals, diese Aufbruchsstimmung erlebt? Frank, vielleicht mit dir beginnend. Was ist da mit dem Verein passiert, mit den Fans, mit euch als Fans oder mit uns als Fans? Und was war der Anteil von Ivica Osim?
Puh, der Anteil von Ivica Osim war der konsequente sportliche Erfolg, behaupte ich mal, weil mit einem anderen Trainer wäre diese Truppe vielleicht bei Weitem nicht so gut gewesen und wahrscheinlich auch nicht so schnell so gut geworden. Ne? Punkt 1. Auf diesem sportlichen Erfolg ist natürlich alles dahin geschwommen. Ich kann mich an diese Umzugssaison erinnern. Ich habe es grundsätzlich schade gefunden, dass aus der Krum ausgezogen wird, habe aber zum damaligen Zeitpunkt verstanden, dass es einen gewissen wirtschaftlichen Aspekt gegeben hat, warum man das tun musste. Und kann mich dann an das Auftaktspiel gegen den GAK erinnern, ich glaube 4-0, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Und das war der Auftakt zu der ersten Meistersaison. Und in dem Gefühl dieses 4-0 gegen den GAK ist ja diese quasi diese ganze Saison dahin gegangen. Ne? Da ist ja ein spektakulärer Sieg nach dem anderen gekommen und die haben die ganze Liga zerschossen. Und dieses Hochgefühl ist so über die ganze Stadt geschwappt, habe ich das Gefühl gehabt. Das war irgendwie so logisch, dass wenn die Schwarzen spielen, hast ab 15 Uhr in der Stadt nicht mehr viel tun können, weil überall sind die betresten und beschalten Leute um und um gerannt und Sonderbims sind eingezogen worden und in der CVH war sowieso Ausnahmezustand. Und also, und das war so klar, da hat sich keiner darüber aufgeregt, dass die narischen Fußballfans schon wieder in den Süden runterfahren, weil wieder Match ist, sondern das ist klar, die Schwarzen spielen und dann steht halt wieder alles still. Ne? Und das war schon ein sehr, sehr eigenes Gefühl, ein sehr mitreißendes Gefühl. Und ich gebe zu, ich habe das damals wenig hinterfragt. So selbstkritisch bin ich da halt schon. Ich habe das sehr wenig hinterfragt. Habe auch sehr viel von dem Theater, das in den ersten beiden Saisonen passiert ist, vielleicht nicht geschätzt, aber zumindest teilweise amüsant gefunden. Ne? Also es hat mich zumindest nicht gestört, sagen wir so. Und habe dann erst später begonnen zu realisieren, dass viel von dem Erfolg, der da passiert ist, natürlich zum Teil damals auch schon irgendwie ein bisschen auf Sand gebaut war. Und das ist mir alles erst später aufgefallen. Also ich bin von dieser Euphoriewelle schon mitgenommen worden. Das muss ich schon ganz ehrlich zugeben, auch wenn das nicht so mein Ding ist. Aber das hat mich schon auch mitgerissen.
Mhm. Uns alle, glaube ich, in einer gewissen Weise. Markus, ich glaube, du warst, wie alt warst du, 10 Jahre, wie der Osim zu Sturm gekommen ist? 9 Jahre, 10 Jahre? Was für ihr? Noch jünger.
Das ist aber 6 Jahre aus der Ausbildungsstufe.
Ah, 6 Jahre.
Auch dazu in der Oberstermark. Mhm. Also für mich war das schon eine ferne Welt. Habe aber diesen Umzug in das Schwarzenegger Stadion natürlich umso ja, stärker miterlebt und es war schon eine brutale Aufbruchsstimmung. Also schon ähnlich, wie es der Frank beschrieben hat. Und ich glaube, das erste Spiel hat noch sehr viel dazu beigetragen, dass das so gut gelaufen ist. Mit tollen Toren gegen genau diesen Gegner in einem Derby. Das war schon ein super Auftakt und hat einfach den Weg bereitet für alles, was danach gekommen ist. Mhm.
War das eigentlich Zufall, dass wir damals gegen GAK gespielt haben im ersten Spiel?
Nein, das war von der Bundesliga so festgesetzt, dass das Auftaktspiel ist und der Eröffnungsspiel vom Stadion.
Okay. Jürgen, du bist am Wort.
Ja, das die tollen Tore, der Ivica Vastić hat möglicherweise das Sturmtor des Vereinsbestehens geschossen damals gegen GAK, wo irgendwie ein lauter Rote am Boden ging sein und der hat ihn dann irgendwie versenkt. Ist jetzt natürlich Ivica Vastić intellektuell und als Persönlichkeit in einer Osim-Sendung zu nennen, ist ein bisschen ein Frevel, aber kicken hat er schon kennen, so ist er nicht. Aber die Aufbruchstimmung war natürlich dann da, aber sie war nicht gleich da, weil als damaliger regelmäßiger Gruppenbesucher gab es schon sehr viele kritische Stimmen dieses Umzugs gegenüber, weil die damals in der Gründung befindlichen Fanclubs waren sehr dagegen. Traditionalisten, die alten Herrschaften, waren wirklich nicht sehr dafür, die ihre Sitzplatz-Abos auf der Holztribüne gehabt haben und so. Also es war nicht sehr eindeutig damals. Also die Euphorie kam erst, wie alle gesehen haben, in dem Stadion, da geht es jetzt wirklich ab und da geht es dahin. Dann war das relativ schnell vergessen. Aber ich kann mich noch genau erinnern, dass der Umzug an sich war von schon negativen Geräuschen begleitet. Da waren nicht sehr viele sofort eindeutig dafür. Vor allem von den sehr eingefleischten Fans. Aber natürlich dann, es gab dann bald kein Halten mehr und dann war das Thema auch schnell vergessen und zu dem, was der Frank gesagt hat, dass man dann irgendwann realisiert hat, dass das möglicherweise auf Sand gebaut ist, das ist schon richtig, nur die sportliche Entwicklung und die sportliche Handhabe des Trainerteams rund um Osim und ihn selbst muss man davon ein bisschen entkoppeln, weil was die aus dieser Mannschaft geholt haben und was sie mit den Leuten gemacht haben, die da waren, war schon aller Ehren wert, weil den Offensivfußball, den Sturm damals gespielt hat, der war europäische Klasse und das hat jetzt mit der Idiotie und dem Wahnsinn, dass das Karting nicht wirklich was zu tun am Feld. Das war schon trotz allem entkoppelt beeindruckend.
Also zum Spielstil unter Ivica Osim kommen wir ja dann noch. Aber generell, die Erfolge sind ja, glaube ich, bestens dokumentiert. Also zwischen Juni 1994 und September 2002 wurde Sturm zweimal Meister, 98, 99, dreimal Cupsieger, 96, 97, 99. Und man schaffte dreimal die Qualifikation für die Champions League. Den Supercup hat man, glaube ich, auch zweimal gewonnen. Abseits dessen würde ich aber nun ganz gerne eure persönlichen Erinnerungen an diese Zeit auch abrufen. Und zwar was gewisse Aspekte dieser Zeit für euch persönlich spontan ins Gedächtnis wiederkommen. Die erste Frage, Frank, ich beginne mit dir. Was war jenes Spiel, an das du dich am besten erinnern kannst?
Boah, eigentlich sind es zwei Spiele, die unglaublich präsent sind. Ich darf chronologisch richtig anfangen. 14. Juni 95. No Interclub, 6-0 gegen die Austria.
Das Datum warst du auch noch so genau?
Ja, das weiß ich, weil ich dort war. Und mein Vater hat mit sein müssen mit mir, der ja nicht nur leichter GRK, sondern auch immer leichter Austria-Wien-Sympathisant war. Und der war, ich nenne es, ab der Halbzeit war er nicht wahnsinnig amused. Tschernischow, Wettel, Vastić, Haas, Prilasnik, Wimmer, das weiß ich noch, haben die Titel gemacht und das ist so ein wahnsinnig präsentes Spiel, weil es, glaube ich, auch das intensivste Freudenerlebnis ist, das ich je in der Gruppe gehabt habe, weil so oft war ich dort nicht. Und dann 7. November 2000, das 2:2 auswärts im Alessandrien. Das habe ich nur im TV gesehen.
Das hätte ich auch gesagt.
Aber ich weiß, wie ich da mitgefiebert habe und wie nervös ich da vor dem Spiel schon war, weil es war die Konstellation allen klar und man hat so im Bauch das Gefühl gehabt, das könnte irgendwie sensationell werden. Und das ist dann, wie wir alle wissen, auch geworden. Und darum kann ich mich vor allem an das Spiel auch noch wahnsinnig gut erinnern.
Da war dann also ein bisschen so, die Schande von Gichon-Stimmung war dann ein bisschen dabei.
Das habe ich überhaupt nicht empfunden.
Aber wirklich nicht.
Das habe ich überhaupt nicht empfunden.
Ich möchte schnell zu diesem Spiel in Istanbul was ergänzen, weil das haben wir natürlich alle nur im TV geschaut. Aber wir haben das in einer WG gemeinsam geschaut in Graz. Und in dieser WG war auch ein Mitbewohner, der ein Freund und Fan des Stadtrivalen war, der natürlich das Spiel boykottiert hat, nicht mit uns geschaut hat und irgendwo auswärts während des Spiels wüst getrunken hat und dann irgendwann im Matchverlauf heimgekommen ist, stockbesoffen in sein Zimmer gegangen ist und sich hingelegt hat und 10 Minuten später die Polizei geleitet hat, dass da ein Betrunkener vor dem Haus auf Autodächer herumgestiegen ist, ob der da wohnt. Dann haben wir gesagt, ja, möglicherweise müssen wir fragen, nicht? Und der hat dann eh gesagt, er war das, aber es war sein eigenes Auto und es hat sich auch herausgestellt, dass das richtig war. Woraufhin die Polizisten die Amtshandlung beendet haben, aber bis zum Schluss bei uns sitzen blieben, sind wir gesagt, um sie wollen jetzt fertig schauen.
Gute Geschichte.
Das jetzt auch gern sehen.
Sehr gute Geschichte. Markus, was war dein Spiel, an das du dich am besten erinnern kannst?
Ja, das ist schon der Ostermontag im Jahr, als wir zum ersten Mal Meister waren, sind, wo wir die Austria 5:0 besiegt haben. Das war schon wirklich überragend. Ich war mit meinem Vater im Stadion und wir sind dann noch knapp vor Abpfiff rausgegangen, weil wir nicht im Stau stehen wollten. Wirklich eine schöne Erinnerung. Und das zweite Sturmspiel, weil das Reise jetzt ja schon gefallen, dann nehme ich vielleicht ein anderes. Lustigerweise oder traurigerweise, mir noch immer in Erinnerung ist das furchtbare letzte Spiel gegen den FC Kärnten. Ivica Osim, das letzte Mal auf der Bank, und du nimmst mir natürlich die Pointe. Heinz Weber, der versucht, den Ball wegzuschießen, und ja, der hat ihn nicht so wirklich erwischt und dann haben wir schon das Gegentor kassiert.
Ja, ich glaube, er hat ihn mit dem Standfuß weggespitzelt. Yeah. Und der Rest war Geschichte.
Ja, eigentlich ein sehr starker linker Fuß, gell, Heinz Weber, aber in dem Fall. Dann natürlich dieses tragische Interview von Osim in der Kantine. Das habe ich trotzdem auch noch immer.
Du kannst gleich weiter tun, weil das führt mich gleich zur nächsten Frage. Was war das Osim-Interview, an das du dich am meisten erinnern kannst?
Ja, leider wirklich die dramatisch-tragischen. Also dieses eben gegen FC Kärnten, der gegnerischen Seite, damals Heinz Hochhauser, das muss man übertreffen, dass man dann noch tragisch interviewt wird. Und das zweite war schon diese, wir haben ja auch schon besprochen, diese extrem beeindruckende Pressekonferenz, als er da zurückgetreten ist als jugoslawischer Teamchef. Natürlich erst später sozusagen wahrgenommen und nicht damals live. Aber was er da sagt, das ist einfach so groß und das geht so nahe irgendwie. Und man hat den Osim ja nicht so oft weinen gesehen und da sind ihm schon ganz klar die Tränen im Gesicht gestanden und wie er dann eben sagt, man soll nicht vergessen, er kommt aus Sarajevo. Das ist schon wirklich ganz, ganz groß.
Ja. Wahnsinn. Jürgen, du hast ja auch ein Buch über Sturm geschrieben, wo ja einige Osim-Zitate oder das ein oder andere Osim-Zitat auch drinnen ist. Also gibt es so ein Interview oder eine Osim-Aussage, an die du dich ganz stark erinnern kannst?
Ja, möglicherweise auch, aber ich wollte da noch ein Spiel anführen, außerdem. Champions League, also mehrere eigentlich. Also gerade die ganze Zeit überlegt, welche Spiele mir in Erinnerung blieben. Wenn man die Grurmzeit nimmt, gab's einmal einen Sieg gegen Wacker Innsbruck oder damals FC Tirol, ich weiß nicht, wie es genau geheißen haben, wo Sturm ein Tor geschossen hat, wo sie 6 Minuten lang den Ball nicht verloren haben, so ungefähr. Also wo die Ballstaffette so ging, dass kein Innsbrucker den Ball berührt hat, bis das Tor gefallen ist. Und das war so eine sinnbildliche Verdeutlichung dieses neuen Fußballs, den es in Graz jetzt gibt. Was vorher mit der Gartschraufer-Partie einfach nicht der Fall war, wo ich auch schon jahrelang im Stadion gewesen bin. Es war plötzlich sowas Neues, du warst plötzlich so euphorisiert und beglückt von dem, was da passiert, auf diesem eigentlich wahnsinnig schieren Fußballplatz, der aber diese Aura gehabt hat und plötzlich spielt da eine Mannschaft Fußball, der mit dem von davor überhaupt nichts zu tun hat. Das war schon sehr beeindruckend. Und in Liebenau war es dann das Spiel gegen Parma, wo wir die tragische Schickelgrube-Aktion gehabt haben. Das war das beste Fußballspiel, das ich von Sturm gesehen habe. Und das war schon auch sehr beeindruckend, was da passiert ist, vor allem gegen eine Mannschaft, die, glaube ich, gespickt war mit lauter Superstars der nächsten Jahre. Das war schon richtig cool. Kommt eh im Buch auch vor. Die Zitate und Aussagen von ihm gibt es so viele und so, die einprägendsten Pressekonferenzen und Auftritte sind eh schon genannt worden. Ich fand einfach diese immer wiederkehrende, geneigte Kopfhaltung mit diesem erst zögerlichen, so quasi, die Frage schon relativierend im Beginn der Antwort, wenn sie irgendwie darauf abgezielt hat, dass man jetzt ja eigentlich was Positives, Tolles sagen müsste und du hast einfach gewusst, er wird jetzt sicher irgendwie den Gerald Zaubach wieder ausdämpfen mit seiner depperten Fragerei und ihm sagen, er soll sich nicht schon wieder so aufbuddeln, so mehr oder weniger, man kann natürlich noch viel besser spielen als jetzt. Das ist so die Gesamtheit der Dinge, die mir in Erinnerung blieben, ist irgendwie diese Art zu antworten.
Frank?
Muss ich gleich anschließen, weil eines der Interviews, das mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist, war es nämlich genau eines der ganz wenigen, wo das quasi von vorn bis hinten halbwegs anders funktioniert hat, war nach dem 3:0 Heimsieg gegen Galata. Da hat er nämlich diesen wunderschönen Satz geprägt: Wunder passieren von Zeit zu Zeit, diesmal uns. Und in dem Interview war er wirklich, also im ORF-Interview zumindest, das ich gesehen habe, war er von vorn bis hinten ziemlich happy. Also da war er echt gut gelaunt, hat die ganze Zeit geschmunzelt und gelacht und da sind Leute vorbeigegangen und haben ihm aufgeklopft. Und das hat, ist ja öfter passiert, da hat er dann meistens immer das Gesicht verzogen oder so mit der Hand nachgewachelt, aber da hat er alles über sich ergehen lassen und war wirklich gut gelaunt und hat am Schluss wirklich diesen Satz gesagt, der ganz oft auch unter seinen Zitaten auftaucht, wunderbasiert von Zeit zu Zeit, diesmal uns. Und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und das ist, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Satz, weil der ist in seinem, der Hund trinkt, damit ihr es wisst, der ist in seinem.
Blöd, dass du jetzt gerade redest,
gell? Das ist immer, er geht immer dann trinken, wenn ich gerade einen Take habe, sonst könnte ich ja mein Mikro muten, aber das hat er, glaube ich, schon verstanden. Wurscht, egal. Der will jetzt seine Auftritte auch haben im Podcast.
Nein, sehr wichtig, aber, dass man viel trinkt.
Ja, eh, ne, vor allem um die Uhrzeit. Nein, was ich sagen wollte, ist, dass in diesem Satz ja so viel Wahrheit steckt und das haben wir, glaube ich, in dieser Zeit und vor allem in der Zeit danach nicht sehen wollen, dass eben vieles von dem, was Sturm in der Zeit passiert ist, war auf toller Leistung, toll im Fußball und auf allem aufgebaut. Aber natürlich war es immer ein Stück weit ein Fußballwunder auch dabei. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, alle damals in der Zeit begonnen zu vergessen, dass da ein Stück Wunder passiert und dass wir einfach ein Wunder miterlebt haben. Es ist halt über ein paar Jahre gegangen, das Wunder, aber es war ein Wunder. Und darum finde ich dieses Zitat von ihm auch so prägend, weil er hat es damals eh gesagt, nur es wurde halt irgendwie in der Euphoriewelle keiner hören. Mhm.
Wie er dann nach dem ersten Meistertitel war, dass wir dann, glaube ich, gesagt hat, ich hätte ihnen schon vor Anfang der Saison sagen können, dass wir Meister werden.
Das hat er als logische Entwicklung beschrieben und das war ja auch richtig, weil Sturm war ja die Jahre davor schon knapp dran und das war einfach eine stetig sichtbare von Jahr zu Jahr besser werdende Mannschaft und er hat, ich glaube, dass er sich das wirklich erwartet hat, auch mit dem neuen Stadion. Es war ja damals ein großes Thema, dass Sturm sehr volle Stärke noch entwickeln wird können, wenn sie einen größeren Platz zum Spielen haben, was ja in der Kurm nicht der Fall war. Und das hat er, glaube ich, gewusst. Und er hat, glaube ich, gewusst, dass die komplette Stärke dieser Mannschaft sich dann entfalten wird, wenn sie ein größeres Stadion zur Verfügung haben, mit einer größeren Spielfläche. Und das war dann tatsächlich der Fall, weil es gab, glaube ich, selten so einen Durchmarsch einer Mannschaft wie damals Sturm im ersten Meisterjahr.
Mhm. Und eins ist natürlich noch dazugekommen damals, sie haben über Jahre sehr konsequent sich überlegt, wie sie die Mannschaft verstärken müssen. Und vor der Meistersaison haben sie halt schon zwei ganz wichtige Personalien nach Graz gelotst, den jetzigen Teamchef und den Markus Schupp. Mhm. Die sind beide in dieser Saison vor dem ersten Meistertitel gekommen und die waren halt in der ersten Meistermannschaft schon extrem wichtig.
Mhm. Vor allem der Schupp.
Das war klar, dass das jetzt kommt. Osim hat ja selbst in der Champions League Hochzeit von Sturm gesagt, die Mannschaft hätte größeres Potenzial als das, was erreicht wurde. Demgegenüber stehe allerdings die steirische Mentalität, mit dem Erreichten zufrieden zu sein. Er hat Zitat jetzt von ihm: Das Einzige, was ich den Spielern in der Nachbetrachtung vorwerfen kann, ist, dass sie gar nicht gewusst haben, wie gut sie eigentlich waren. Sonst wäre vielleicht noch viel mehr möglich gewesen. Jetzt Markus, ganz provokant gefragt, hat Osim oder das damalige Sturmteam deiner Meinung nach das Maximum herausgeholt oder gibt es deiner Meinung nach Aspekte, die trotz des großen Erfolges besser hätten laufen können?
Naja, der Osim hat die Mannschaft vermutlich ein bisschen besser gekannt als ich und es ist schon sehr auffällig, dass er das in mehreren Interviews, übrigens auch in jenen, die jetzt ganz knapp vor seinem 80. Geburtstag erschienen sind, immer wieder betont hat, dass sie viel mehr erreichen hätten müssen. Er hat auch kuriose Fehler von ihm angesprochen, dass er zum Beispiel den Vastic in Manchester Libero spielen hat lassen und nicht den Ramiz Mamedov. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Das ist anscheinend immer noch beschäftigt. Vor allem diese Spiele gegen Real, wo sie sehr hoch verloren haben, die Spiele gegen Manchester, die in die Hosen gegangen sind. Und ja, ich glaube, es ist das Maximum rausgeholt worden, ehrlich gesagt sportlich. Aber Osim sieht das anders und Osim hat immer recht.
Frank?
Ich verstehe ihn insofern, natürlich grupphistorisch betrachtet und rückblickend ist es natürlich das Maximum, was der SK Sturm Graz aus der Steiermark erreichen kann, aber ich verstehe ihn insofern, wenn man sich erinnert, nach Galatasaray, zweite Gruppenphase, die es damals gab. Da gab es die Spiele gegen Valencia, Panathinaikos und den dritten habe ich jetzt gerade kurzfristig vergessen. Da war es dann irgendwie so, da haben wir Panathinaikos zweimal geschlagen glaube ich, aber den Rest haben wir komplett abgeklärt. Und in Wirklichkeit glaube ich, dass er damals, das war genauso ein Bruch, wo man sich gedacht hat, eigentlich, oder wo man sich denken könnte, rückblickend, hätte er mehr gehen auch können, nach dieser Gruppenphase 1, die es vorher gab. Und da verstehe ich ihn insofern, weil da war dann der Haser wieder zurück und man hat sich quasi Nome verstärkt und dann ging's aber trotzdem nicht weiter und ging's eigentlich ziemlich sang- und klanglos zu Ende im Verhältnis zu dem, was man vorher gesehen hat. Also insofern kann ich ihn ein bisschen verstehen, obwohl ich mir auch nicht anmaßen möchte, dass man als SK Sturm oder Sturm Graz noch mehr erreichen hätte können.
Nein, ich habe das jetzt auch bewusst wirklich ganz provokant eben fragen wollen, weil auch die Osim-Aussage ja existiert und die mehrmals gekommen ist. Frank, du was dazu?
Ja, in dieser zweiten Gruppe haben wir gegen Valencia und gegen United noch gespielt. Noch einmal. Und haben nicht, also ja, bei Panathinaikos ist gegangen, da ist der Hasi gerade zurückgekommen. Und gegen die anderen haben wir nicht so richtig viel Meter gehabt. Und ich weiß nicht, ob der Osim das gemeint hat, keine Ahnung. Kann sein, dass er die Phase gemeint hat. Was ich mir oft gedacht habe, ist, was sicher ist, wo mehr gegangen wäre, ist der nationale Wettbewerb. Weil, sind wir uns ehrlich, wir sind zweimal Meister geworden und dann war es plötzlich aus mit dem Meister werden. Da war aber die große Mannschaft noch beieinander. Und da hat es halt augenscheinlich für den nationalen Wettbewerb so motivatorisch nicht mehr so ganz gereicht. Und vielleicht meint er auch ein bisschen die Zeit, dass man da national noch bessere Leistungen hätte bringen können und mit ein bisschen besseren Leistungen national und ein bisschen mehr Empathie im Umfeld. Also, und da hätte vielleicht auch der Ivica Osim was dazu beitragen können, dass man sich länger in dieser Konstellation untereinander verstanden hätte. Das ist jetzt alles konjunktiv, weiß ich nicht, das könnte sein. Dann hätte man vielleicht diesen nationale Erfolgsstory noch länger schreiben können und man hätte sich damals nicht so dramatisch voneinander trennen müssen. Vielleicht hätte, wie der Roman Melich in dieser schönen Orf-Doku gesagt hat, Osim die Mannschaft wieder neu aufgebaut, wieder mit jüngeren Spielern und wäre wieder sehr erfolgreich geworden, wenn man so eine Giroud-Story sich denkt oder die Arsène Wenger-Story von Arsenal, der einfach mehrfach die Mannschaft umbauen durfte und dann zwischendurch auch nicht so erfolgreich war. Wenn man so eine Historie sich gedacht hätte, das wäre vielleicht machbar gewesen.
Ne? Aber es ist ja schön, aber auch nur dann, wenn du nicht einen Präsidenten hast, der dann auf Kreuzfahrt irgendwelche Leute einkauft, die er dort sieht oder der, wer da zählt am Schiff.
Natürlich,
dann funktioniert natürlich das vielleicht.
Gehört zu so einer Konstellation immer mehr dazu. Aber ich sage nur, wurde das Maximum herausgeholt, international wahrscheinlich, national glaube ich, hätte man mit verschiedenen Komponenten schon noch mehr draus machen können und vor allem über eine noch längere Zeit. Ich meine, jetzt ist 8 Jahre hat die Ära Osim gedauert, ist eh nicht ohne, ne? Aber da wäre schon ein bisschen was gegangen, glaube ich.
Ja, vor allem insofern, auch wenn man sagt, ganz kurz noch, wenn du die erfolgreichste Champions League-Saison nimmst, war der nationale Höhenflug schon beendet, ja, quasi. Die kam ja erst als Vizemeister. Also, dass die Fokussierung dann auf die internationalen Bewerbe gegangen ist, war einigermaßen offensichtlich, weil da war noch was zu tun, weil die ersten Champions League-Auftritte waren ja enden wollend erfolgreich und da war die Motivation dann offenbar noch da dafür.
Mhm. Aber bevor der Markus jetzt nochmal darf, weil du das Melich-Interview angesprochen hast in dieser ORF-Dokumentation, ich habe nämlich vorher genau das Gleiche gedacht. Eigentlich hat der Melich ja im Subtext ja eigentlich gesagt, dass die Mannschaft ja satt war. In einer gewissen Weise. Nach diesen Meistertiteln und dem Cup-Sieg, also den Cup-Siegen, das ist mir aufgefallen irgendwie, dass man irgendwie nach ein paar Jahren einfach, dass die Luft draußen war in der Mannschaft.
Allmählich ist es bergab gegangen.
Allmählich ist es bergab gegangen.
So, der Zotti wollte noch was sagen.
Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen. Widerspruch ist jetzt vielleicht ein zu großes Wort, aber ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, wie du, Frank, gesagt hast, er hätte national auch noch mehr erreichen können. Im Gespräch mit ihm ist mir immer vorgekommen, um das geht es ihm nicht mehr. Da hat er eigentlich immer an die Zeit in der Champions League gedacht. Und für ihn war immer Olympique Lyon das Paradebeispiel einer Mannschaft, die eben dieses Wunder immer wieder geschafft hat und vor allem dann groß waren, weil sie auch die wirklich Großen besiegt haben. Und ich glaube, er hätte mit Sturm einfach gern einmal gegen Manchester oder gegen Real gewonnen und dann wäre er vielleicht sogar ein bisschen zufrieden gewesen. National, ich glaube, er war vor allem diese Saison 2000, 2001, wo man ja sogar hinter Vereinen gelandet sind, die wir da jetzt gar nicht erwähnen wollen, der Knackpunkt. In der dritten, also die beiden Meistersaisonen nochmal angesprochen, dann war ja noch die Saison, wo wir Vizemeister waren, sind knapp hinter Tirol, Milch Innsbruck. Und dann war aber diese Saison, wo schon auch viele Leistungsträger gegangen sind, wo dann diese Transfers angefangen haben, wo Rosim selbst einmal gesagt hat, da hat er nicht mitgeredet, da ist jeden, bei jedem Training war ein neuer Spieler da, den er nicht gekannt hat. Und da hat der ganze Punkt dann schon stark begonnen und die Saison danach war dann eh schon die Saison, wo es dann vorbei war. Mhm.
Die letzte Frage in diesem Blog. Osim hat ja unter Kartnick viel verkraften müssen. Als dann dieser in einem Interview ihm Feigheit und Manierenlosigkeit vorgeworfen hat und meinte, er wolle nur mit Cevapcic und Rasnicic-Kickern arbeiten, wirft Osim dann das Handtuch und sagt, der Präsident kann mich persönlich beleidigen, aber jetzt hat er eine ganze Nation, mein Volk, beleidigt. Wie habt ihr, Frank, vielleicht mit dir jetzt beginnend, seinen Abgang erlebt? Wart ihr damals der Meinung, dass die Luft draußen ist? Also es gab ja nicht wenige, die das damals so gesehen haben. Oder wolltet ihr Osim unbedingt weiter als Sturmtrainer sehen?
Das ist eine sehr zweiteilige Frage. Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich war damals der Meinung, dass die Luft draußen ist. Das Gefühl hatte ich ganz stark. Ich habe vor allem das Gefühl gehabt, dass es eben in dieser Konstellation mit dem Präsidenten und der Mannschaft, so wie sie da benannt war, dass das einfach ein verfahrener Karren ist und da hätte man einfach wahrscheinlich eineinhalb, zwei Jahre vorher müssen anfangen zum Ändern und das hat man halt nicht getan. Und deshalb war ich damals schon der Meinung, das wird wahrscheinlich nicht mehr gehen. Glücklich war ich nicht, dass er gegangen ist. Also mir war schon bewusst, dass das jetzt wahrscheinlich das Ende einer Ära ist und dass es nicht so weitergehen wird. So wiff war ich damals schon. Habe aber gedacht, dass wahrscheinlich so nach einem kurzen Reinigungsprozess wird schon wieder gehen. Das hat sich nicht ganz richtig herausgestellt, diese Einschätzung. Aber ich gebe zu, ich habe damals zu denen gehört, die gesagt haben, es ist furchtbar schade, dass er geht, aber vermutlich ist es richtig. Das war wahrscheinlich nicht mein O-Ton in den Gesprächen, aber inhaltlich war das, was ich damals schon geglaubt habe. Mhm. Gehe ich zu.
Nein, ich habe das anders erlebt. Ich hab im Stadion immer mehr mitkriegt, dann von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche, dass immer mehr Gemaule Ivan Osim gekommen ist. Das, was der mediale Spin, der vom Präsidenten aufgebracht wurde, wurde dann natürlich auch von den weniger reflektierten Leuten übernommen, die hätten gesagt, der zaudert immer nur und jetzt macht er nichts mehr, jetzt steckt er fest und so weiter. Ich habe mir auch gedacht, dass die Luft draußen ist, aber nicht wegen dem Trainer, der einfach abgezeichnet hat, dass die Konstellation der Mannschaft nicht mehr geeignet war, um an das anzuknüpfen, was vorher war, und die ganze Stimmung einfach ausgelöst durch den depperten Kartnick dann gekippt ist. Das ist ja in Wirklichkeit allein sein Verdienst, dass das irgendwie dann so sang- und klanglos zu Ende ging und ohne jede Würde. Das ist ja nicht die Schuld vom Osim oder irgendwem, der da irgendwie beschimpft wurde, sondern das war allein der Präsident, der damals die negative Aura gebaut hat in seiner Gesamtheit oder in ihrer Gesamtheit. Aber ich fand auch die Luft draußen, aber nicht wegen ihm.
Nein, okay. Ich sage ja nicht, dass wegen ihm war. Ich sage, dass das, die Gesamtkonstellation war irgendwie wie ein ausgelassenes Schlauchboot. Ne?
Aber okay. ich war ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich war wirklich betroffen, dass dann diese Geschichte nach dem Kärntenspiel und das Statement, das er dann abgegeben hat, dass es jetzt offenbar tatsächlich aus ist, war für mich den gesamten Beginn meiner Sturm-Fan-Zeit quasi, habe ich fast ausschließlich mit diesem Trainer, also wirklich bewusst mit diesem Trainer erlebt. Und dann plötzlich wird der sang- und klanglos dort vernichtet. War für mich schon, das war relativ schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay. Markus?
Ja, ich war wirklich sehr, sehr traurig, zutiefst betrübt, wie das Kärntenspiel gelaufen ist, aber natürlich auch, wie die Spiele davor waren. Dieses seltsame Präsidenteninterview, das anscheinend ein paar Wochen vor dem Erscheinen schon geführt worden ist. Vermutlich auch nach der Derby-Niederlage, wo er wahrscheinlich wieder irgendeine Wette verloren hat gegen irgendeinen kuriosen anderen Präsidenten. Das war schon ein echter Niveau, das sich der Osim natürlich nie verdient hat. Und ich glaube, dass der Präsident dann zu Recht gesagt hat, dass ihm das leid tut und ihm das wahrscheinlich auch wirklich leid tut. Das war natürlich ein furchtbares Ende einer so dermaßen erfolgreichen und großartigen Zeit. Aber irgendwie auch ein bisschen Osim. Gell? Wir haben schon viel über Jugoslawien gesprochen, schön und tragisch. Und irgendwie ist auch das Thema halt bei Osim dann, das Ende bei Sturm war tragisch. Und dann in der Nachbetrachtung ist es ja erst so richtig großartig geworden. Und dann hat er alle alle Ehren bekommen, die ihm natürlich zustehen.
Mhm. Ja, aber der Kartnick ist da im Prinzip ist retrospektiv, ich glaube auch, dass es ihm nachher latern hat, aber der ist halt einfach wie ein Kind. Das ist wie wenn das Kind das Lieblingsspielzeug zusammen hat und es ihm nachher auch latert, aber es hat es halt trotzdem gemacht. Nicht? Das ist irgendwie, die Geschichte hat sich für mich irgendwie so angefühlt, dass die Zerstörungswut eines Knockerpatzels hat im Endeffekt was angerichtet, was er dann nicht mehr reparieren konnte und hat dann ziemlich latern, so ungefähr.
Hm. Wollen wir jetzt über Hannes Kartnick reden?
Nein, nicht mehr als das jetzt.
Also, ob Osim gekommen wäre, wenn Hannes Kartnick nicht Präsident gewesen wäre, ich glaube, die Frage werden wir mit Nein beantworten, trotzdem müssen.
Das weiß man jetzt nicht.
Also man weiß nicht. Schilcher ja wahrscheinlich nicht als Manager kommen.
Das kann eine Wenn-Dann-Verknüpfung sein, ja. Das kann durchaus sein.
Die aber jetzt wirklich nirgendwo hinführt.
Aber wenn der Schilcher doch gekommen wäre, was dann dagegen gesprochen hätte, das wissen wir jetzt nicht. Ne?
Mhm. Aber man muss schon sagen, dass Osim ja retroperspektiv auch jetzt nicht mehr schlecht über den Karten geredet hat. Das kann jetzt natürlich zum einen einmal den Osim als Menschen auszeichnen, zum anderen aber, glaube ich, hat das schon inhaltlich auch ein bisschen Fundament. Er hat immer gesagt, Kartnick, das war so eine Art Hassliebe, weil da, wo er sich ausgekannt hat, hat der Kartnick nicht mitreden können, weil der Kartnick keine Ahnung gehabt hat, nämlich vom Sportlichen. Und er hat aber auch gesagt, da wo der Kartnick ein bisschen Ahnung hat, vom Geld, vom Manager sein, das interessiert den Osim überhaupt nicht. Und deswegen hat sich das möglicherweise gar nicht so schlecht ergänzt.
Ja. Der Osim hat ja auch, nachdem diese Gerichtsstreitigkeiten erledigt waren und es irgendwie die Kompensation gab und so weiter, hat er ja immer wieder später in Interviews betont, dass es solche Typen wie den Hannes im Fußball wieder bräuchte. Also da ist einer der wenigen Themen, wo ihm möglicherweise der Weitblick ein bisschen fehlt, aber möglicherweise ist es auch Sozialisierung dieser Generation, weil es im Fußball einfach so grenzt ist damals. Wird schon auch ein Teil der Wahrheit sein.
Mhm. Hannes Kartnick. Ja, okay. Wollen wir jetzt über den Fußball des Ivica Osim sprechen, Frank?
Gern.
Osims Fußball, ein Mysterium. Egal, wenn man fragt, man hört ja immer wieder dieselben Phrasen, aber was hat ihn wirklich ausgezeichnet, den Osim Fußball? Und war der überhaupt so markant, so bezeichnend oder wie man in Neudeutsch sagen würde, so Signature?
Also, wenn du mich fragst, war er in der Zeit ein bisschen Signature? Ja? Aber in Wahrheit war er natürlich ein Stück weit auch pragmatisch, das muss man schon sagen. Also er hat, ich glaube auch aus dem, was er als Spieler gelernt hat und eben als Spieler, der selber nicht dafür wahnsinnig bekannt war, dass er horrend schnell war, ich glaube, er hat gut erfahren, dass es für Spieler wie ihn wahnsinnig schwer war, in Spielsituationen von Gegnern einzugreifen, die einfach den Ball schnell gemacht haben. Und das hat er sich, glaube ich, dann für sein Spiel überlegt, weil das ist das, was ihn schon an all seinen Stationen ausgezeichnet hat, dass die dann situativ das Spiel immer sehr, sehr grob beschleunigt haben, für die damalige Zeit über die Maßen beschleunigt haben. Und mit extrem viel Laufarbeit und einer sehr spannenden Raumaufteilung für die damalige Zeit und einem sehr spannenden Positionsspiel, fast holländische Aspekte dabei, in einer Zeit für Offensivfußball gesorgt haben, der halt auch gerade die Umbruchzeit oder sozusagen die logische Todesphase der damaligen Dreierketten hinten war und des Libero-Spiels. Das ist ja gerade die Zeit. Die Viererketten sind ja da quasi erst aufgekommen. Und das muss man schon sagen, da hat er einen Fußball gebastelt und entworfen, der in dieser Zeit damals sehr, sehr lang, sehr, sehr gut funktioniert hat und der nicht darauf aufgebaut war, dass du die super überragenden Kicker in deinen Reihen hast, sondern dass du eben Kicker hast, die ihre Rollen super erfüllen und ein gewisses grundsätzliches spielerisches Prinzip immer durchsetzen. Und das hat er sehr, 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 sehr gut gemacht. Und er hat es halt auch geschafft, komplexere Spielertypen immer wieder in Mannschaften einzugliedern, weil ob das ein Tomislav Kocian war, der nie als wahnsinnig einfach gegolten hat, ob das auch der Ivica Vastić war, der auch nie als der Einfachste verschrien war, ob das der Hannes Reinmeier war, der nicht der Einfachste war, oder ob es dann irgendwann auch für die Zeit, wo er bei uns war, ein Sergi Juran war, der ja eigentlich auch eher so Kategorie Problemboy war, überall wo er gespielt hat, das ist ihm auch immer gelungen. Und das hat schon ganz stark auch zu seinem Fußball dazugehört. Und er hat es halt geschafft, Spieler stark zu entwickeln. Überall, wo er war, hat er eine Spielergeneration größer und besser gemacht. Und ich glaube, das ist stark Signature an seinem Fußball gewesen. Der Fußball selber war am Ende der Osim-Ära bei uns in der Art und Weise, wie er gespielt worden ist, eh schon ein Stück antiquiert. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, weil da waren dann die Viererketten überall durchgesetzt. Und das hat er ja oft gesagt, dass das nicht so sein System ist.
Mhm. Jürgen?
Ja, es ist...
Boah, du wolltest du, dass der Markus zuerst...
Nein, wir haben gerade parallel besprochen, dass er zuerst redet, aber jetzt redet halt ich zuerst, das ist ja wurscht.
Entschuldigung, zu spät geschaut.
Was ich dazu ergänzen wollte, ist, dass diesen Wechsel auf die immer populärer werdende Viererkette, den hat er einfach nicht mehr mitgemacht und das hat auch seine Logik irgendwie gehabt, weil es war einfach diese... Die Balance seines Fußballs aus meiner Sicht war einfach extrem auf Offensive bedacht und die Dreierkette, die da hinten drin war, die war ja in Wirklichkeit, auch wenn es immer hieß, der Franco Foda war so wichtig für diese Mannschaft, das waren ja knochenbiedere Kicker, die da hinten drin gestanden sind, die in Wirklichkeit für dieses Spiel von Osim relativ wenig Relevanz gehabt haben.
Da gibt Oi, Markus, jetzt geht's gleich los, willst du sehen?
Der Feldhofer, der dann später mal da dazugekommen ist und einige andere dieser knochentrockenen Verteidiger, die es da war. Das war irgendwie so ein bisschen die Balance, ich habe auch irgendwann einmal ein Zitat gehört von irgendwem, der das beobachtet hat, so quasi die Sieberne fuhren seit Weltklasse, die anderen drei brauchst du halt auch, so ungefähr. Und das war einfach auch seine Gewichtung dieses Fußballs, die Zirkulation des Balls, dieser Fußball, der da in der Offensive gespielt wurde, die bei ihm aber bei allen begonnen hat, außer der Dreierkette, die Offensive war einfach extrem auf Risiko bedacht. Das war ja auch der Grund, warum wir dann manchmal 5 Stück gekriegt haben in so Matches, wo wir dann das Heimspiel wieder gewonnen haben. Ich glaube, dass diese absolute Ausrichtung auf dieses Spiel nach vorne das wesentliche Merkmal war dieses Fußballs dieser Zeit.
Markus?
Ja, also die Spieler eigentlich, wenn man sie jetzt fragt, die damals an dem trainiert haben, sagen eigentlich unisono, dass er seiner Zeit voraus war. Und am Beginn seiner Sturmzeit hat das jedenfalls gestimmt. Ob er dann zum Schluss eben auch, die ist ja schon besprochen worden, diese systemischen Umstellungen und so weiter, okay, da hat er wenig gemacht. Man muss auch fairerweise sagen, gerade die Innenverteidigung oder die Verteidigung hat im letzten Osim-Jahr einfach auch personell anders ausgesehen als in den Jahren davor. Und das waren dort Spieler, die einfach auch möglicherweise das nicht mehr umsetzen haben können, was er sich vorgestellt hat. Was man nur dazu sagen sollte, weil es jetzt auch um seine Art des Fußballspiels geht, das ist das Training mit Ball, wo jeder sagt, wir haben sehr hart trainiert, wir haben sehr viel trainiert, es ist körperlich sehr stark gearbeitet worden, aber es war immer der Ball dabei. Ich glaube, das ist, was das vor allem damals auch ausgezeichnet hat und möglicherweise von anderen Trainern abgehoben hat. Also das ist mir schon in sehr vielen Gesprächen mit seinen ehemaligen Spielern auch aufgefallen.
In Messendorf ist kein Monte Osim gebaut worden.
Ja, in Messendorf hat auch keiner die Spieler in der Viererkette mit einem Seil, das eine gewisse Länge gehabt, aneinander gehängt, damit sie ordentlich verschieben, wie unter irgend so einem steirischen Offentrainer, den es auch gab einmal.
Also Jürgen, nochmal zusammenfassend, also du hast gemeint, Franco Foda war jetzt nicht so entscheidend, wie der Frank gesagt hat, dass er war für diese Sturmmannschaft.
Ja, glaube ich nicht, gesagt. Das ist aber jetzt nicht das Thema dieser heutigen Sendung. Ich halte ihn als Kicker gesagt. Für ähnlich limitiert wie als Trainer. Er hat eine gewisse Qualität, die er ausspielen kann, aber er ist niemand, der über eine gewisse Grenze oder einen Tellerrand gehen kann. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal.
Ja, aber Frank, so. Du hast schon vorher gesagt, dass der Transfer von Franco Foda schon auch ein entscheidender Baustein war.
Und der von Markus Schupp. Ich glaube, dass beide gemeinsam wahnsinnig wichtig waren, weil Schupp hat ja sozusagen im defensiven Mittelfeld gespielt und dass da sozusagen eine Achse entstanden ist, die es davor nicht ganz in der Konsequenz gegeben hat. Und der Foda mit seinem sehr trockenen, sehr konsequenten deutschen Abwehrspiel und der Schub davor, der da, glaube ich, schon in der Defensive nochmal ordentlich vor der Kette aufgeräumt hat und halt auch spielerisch in der Spielentwicklung aus der Sechserposition heraus wahrscheinlich eine deutlich größere Qualität gehabt hat, als die ganze restliche Liga auf dieser Position an Spielern hatte. Ich glaube, dass diese Kombination extrem entscheidend war, mit dieser restlichen Truppe dann im ersten Meisterjahr so durchzufahren.
Mhm. Okay. Jürgen, du hast vorher das schon kurz angeschnitten. Ich möchte es jetzt nochmal kurz zurückholen, dieses Thema. Das ist einer, der so gar nicht in die moderne Mediengesellschaft passt, wie Ivica Osim. war einer, der die größte Aura ausgestrahlt hat und sie auch noch immer ausstrahlt. Du hast auch gemeint in der Vorbesprechung, dass am Ende Authentizität, echt zu sein, das ist, was zählt. Also das ist eigentlich alles, was zählt. Auch in der heutigen Welt, wo eigentlich die so glatt gebügelten Medienprofis Trainer sind teilweise. War das deiner Meinung nach einer seiner größten Verdienste, echt zu sein?
Ja, aus meiner subjektiven Sicht schon, weil ich halt auch der Meinung bin, das gilt jetzt nicht nur für Fußballtrainer oder Sport, das gilt für Politik, das gilt für alle Gesellschaftsbereiche, die ich verfolgen möchte, dass ich generell zu den Menschen tendiere, denen ich abkaufe, was sie machen und für was sie stehen, abgesehen davon, wenn ich nicht ihrer Meinung bin, aber im Prinzip sehe ich das so, dass man diese große Aura und dieses Bleibende, was er ja definitiv hat, wie man sieht, das kriegst du nur so. Jemand, der PR-Phrasen-Trash geeicht ist, wie die allermeisten, die heutzutage irgendwo unterwegs sind, die haben möglicherweise Erfolg, die sind kurzfristig irgendwie ganz groß und sind da, aber sie werden aus meiner Sicht nicht bleiben und so Menschen wie der Osim bleiben, und ich glaube, dass es deswegen ist.
Mhm. Markus, du bist ja auch Journalist und hast ja lange auch im Sportjournalismus gearbeitet. Würdest du das auch so sehen?
Ja, ich bin nochmal überlegen, du hast irgendwie gesagt, Osim hat nicht in die Mediengesellschaft gepasst. So in der Art hast du es formuliert.
Ich würde sagen, dass er jetzt nicht dieser verteilbare oder teilbare oder Instagrambare Medienmensch ist, der mit kurzen Aussagen einfach knackige Zitate rauswirft und man muss ihm wirklich lange zuhören. Also er ist nicht so verwertbar eigentlich, also wie diese modernen Trainer, so schnell verwertbar, sondern bei Osim muss man immer viel nachdenken, viel recherchieren, viel überlegen, viel Philosophie sich anhören, damit man auf einen Punkt kommt.
Ich glaube, ein handwerklich hat er tatsächlich gar nicht gepasst für die Journalisten, weil wenn du schnell was haben wolltest von ihm, dann warst du natürlich an der falschen Adresse. Und ein Kollege, der früher bei der APA war, hat mir schon erzählt, wie schwierig das war, dem Osim zu entlocken, welche ungefähr 11 Spieler bei ihm am nächsten Tag am Spielfeld stehen wären. Für die APA war das damals elementar, das relativ früh zu wissen und den anderen Medien anzubieten. Mit Osim war das nicht möglich. Ich glaube aber gerade im Doppelpass mit dem eh schon wahrscheinlich viel zu oft der jetzt genannten Hannes Katnick hat das auch aus Mediensicht sehr, sehr gut funktioniert. Du hast das Rumpelstilzchen gehabt, den Polterer, und auf der anderen Seite den Intellektuellen, der kompliziert und dann doch nicht kompliziert geantwortet hat. Also die beiden waren, glaube ich, für Medien in Wahrheit schon auch ein gefundenes Fressen.
Mhm. Frank?
Ja, überleg gerade. Also ist, glaube ich, ziemlich alles gesagt. Also super verwertbar war er sicher nicht, das ist sicher richtig. Und war halt nicht seines, das ist ja, sind wir wieder bei seinem Zitat mit dem zu viel Licht, ne? Das hat ihm halt nicht so taugt. Hätte er da sozusagen auch noch, wäre er da konzilianter gewesen, wäre er vielleicht noch ein größerer geworden, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Aber das hat ihn halt nicht interessiert, gar nicht. Das hat er, glaube ich, als nötiges Übel wahrgenommen. Ich glaube, er wollte sich auch nicht vermitteln, ist mir immer vorgekommen.
Ja, aber das Witzige ist trotzdem an der ganzen Geschichte, ich meine, es gibt ja auch wie er bei Jeff United und als Teamtrainer in Japan war, es gibt ja wirklich ein Buch, das sie über 500.000 Mal verkauft hat mit Zitaten von Osim. Und wenn man im Netz wirklich ein bisschen recherchiert, es gibt unfassbar viele Zitate von Ivica Osim, die wirklich in kurzen, prägnanten Worten einfach unfassbar viel aussagen.
Ja, aber die Zitate waren ja immer in einen 16-Zeilen-Satz eingebaut.
Mhm.
Und ich glaube, das
hat die Kür der Recherche.
Für die meisten Menschen in der medialen Rezeption ist das halt das Problem, dass in deren Filter halt das Zitat nicht überbleibt, sondern die Tatsache, dass der jetzt 4 Minuten geredet hat. Irgendwas. Und dass da sehr viel Großes und sehr viel Wahrheit dabei ist, haben viele nicht gespürt, und dass er in Österreich ganz oft dafür beurteilt worden ist, dass er alle seine Interviews auf Deutsch gegeben hat. Das ist ewig oft untergegangen. Der hat alles auf Deutsch gemacht. Und dass das dann manchmal ein bisschen eckert ist und manchmal ein bisschen schwierig ist und dann manchmal um die Ecke formuliert, ja, logischerweise, oder? Ich meine, wo hätte es her sein sollen. Und in Japan hat er ja immer einen Dolmetscher mitgehabt. Ne?
Genau. Ja. Es gibt Situationen, ich habe heute mal in der Recherche zur Sendung habe ich gelesen, dass Osim, glaube ich, bei einem WM-Spiel oder bei einem Qualifikationsspiel zur WM sich geweigert hat, aus der Kabine rauszugehen, aus irgendeinem Grund. Und hat dann die Spieler im Nachhinein, ist richtig laut geworden, und die Spieler dann als Amateure bezeichnet und hat seinen Dolmetscher sogar zum Weinen gebracht. Also dieses hätte das Ivica Osim das auch gegeben, wo seine Emotionen so übergeschwappt sind, dass er dann vielleicht auch in gewissen Phasen vielleicht auch einmal verletzend war oder beleidigend war. Das hat auch passieren können. Ja. Das Erbe des Ivica Osim. Osim hat die größte Ära des Vereins zu verantworten oder zumindest mit zu verantworten. Bis heute hat kein Verein aus Österreich die Erfolge der Osim-Ära international toppen können. Haben, Markus, diese Jahre unter Ivica Osim zur pathologischen Fehleinschätzung und der ungesund hohen Erwartungshaltung in Graz beigetragen?
Ja, würde ich da jetzt einmal sagen, ohne noch allzu viel darüber nachgedacht zu haben. Ich denke schon, es wird einfach schon so gut wie jeder Trainer, der zu Sturm kommt, irgendwie einmal auf das Thema Ivica Osim angesprochen. Und damit ist es schon einmal präsent. Und natürlich, die Meistertitel, die er gehabt hat, die Cupsiege, die er gefeiert hat, die Champions-League-Ergebnisse, die nimmt ihm niemand mehr weg. Und das ist halt was, was wir seitdem nicht mehr ganz so oft erreicht haben. Also so gesehen ist es sicher eine riesige Chance, eine große Möglichkeit, weil Sturm auch dadurch international bekannt worden ist. Auf der anderen Seite natürlich für die, die jetzt dort arbeiten, wahrscheinlich nicht immer ganz leicht. Ja.
Jürgen?
Ja, natürlich. Also ganz, ganz eindeutig sogar, weil ich weiß, wie die Erwartungshaltung um den Verein war, bevor Ivica Osim hier erfolgreich war. Und das ist einfach ein himmelschreiender Unterschied. Es hat in der Zeit davor hat sich jeder gedacht, naja, abgesehen von mittleres oder oberes Playoff, das es damals gab, dass wir vielleicht eher aufgekommen. Und in Wirklichkeit ging es darum, dass man ein paar lässige Spiele sieht und mit dem Abstieg nichts zu tun hat, viele Jahre lang. Ich glaube, dass jeder, der außer so resistenten Menschen, die damit nichts anfangen können oder möglicherweise tough oder abgebrüht genug sind, sie das nicht irgendwie das nicht an sich heranzulassen, hat jeder irgendwie mit diesem Schatten zu kämpfen, dass der SK Sturm seit damals als in einer anderen Kategorie generell bewertet wird, wurscht, was da passiert. Und das ist sicher wegen ihm, wofür er natürlich nichts kann, aber im Nachhall ist es natürlich für den Verein in schwierigen Zeiten jetzt schwieriger, als es vorher war. Weil vorher waren immer schwierige Zeiten.
Mhm. Frank?
Ja, ist meine Meinung schon ganz, 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 ganz lang. Die Osim-Years haben wahnsinnig viel möglich gemacht, aber sie sind eine permanente Last auf den Schultern dieses Vereins und sorgen für eine falsche Wahrnehmung dessen, was aus seiner gesamten Historie heraus dieser Verein immer war, weil sie halt aufgrund ihrer Großartigkeit und ihrer Strahlkraft alle blenden und man schon ganz konsequent sich mit der Geschichte des Vereins ein bisschen auseinandersetzen muss, um zu wissen, das war die Ausnahme und die Regel hat anders ausgeschaut. Und da gab es immer wieder ein paar Ausreißer nach oben, aber der Standard war das nicht, da waren wir weit davon entfernt. Und das belastet natürlich und insofern wird es wahrscheinlich irgendwann einmal gut sein, wenn dieses Stadion dort unten, wenn es wieder mal so weit ist, voll ist mit Menschen, die Osimiers nicht live und selbst erlebt haben oder sich super gut daran erinnern können, dann wird es vielleicht irgendwann wieder mal ein bisschen leichter werden, weil die jüngeren Generationen jetzt, die wachsen nicht mehr mit dieser Erwartungshaltung an den SK Sturm auf, glaube ich, der jetzt von einer oder zwei Generationen davor noch in das Ganze hineininterpretiert wird, weil die, keine Ahnung, jetzt 14, 15, 16, 17, 20-jährigen Jungs und Mädels, die verstehen, glaube ich, nicht, warum irgendwer auf der Längsseite irgendwas von einem Anspruch der ersten drei redet, weil seitdem die jungen Menschen sich zurückerinnern können, wird in Österreich serienweise die Zuckerlbrause aus Salzburg Meister. Ne?
Mhm. Ich muss noch Markus, da was also ergänzen. Das hat nicht...
Entschuldigung.
Man kann die Seite natürlich jetzt sehr genau beschreiben und die Erwartungshaltungsgenese irgendwie herleiten und das ist natürlich alles richtig. Andererseits ist sowas aber auch, wenn man es richtig einsetzt, sehr wichtig oder sehr wertvoll für einen Verein, weil man ein anderes Selbstverständnis kriegt, dass man was darstellt und dass man was ist. Das ist, da muss man immer an Wiener Vereine anführen, die das seit jeher perfekt praktizieren, dass sie aus relativ wenig sehr große Geschichte bauen immer wieder. Die Rapidler kriegen das schon hin, dieses wir sind wer und wir sind immer wer, auch wenn wir gerade ganz scheiße sind, und das kriegen wir zum Beispiel nicht hin. Aber die Osim-Geschichte hat dem Verein ein anderes Selbstverständnis gegeben, dass man was darstellt und dass man ein Club ist, der nicht irgendein Club ist. Das hat das schon nochmal verstärkt und das hat das schon nochmal verfestigt, dass man da auch durchaus das Besondere anstrebt in dem schwarz-weißen Club.
Markus, welche Rolle spielt die Figur Iveta Osim heute noch für den Verein? Er taucht ja in allen Videos rund ums Leitbild auf, er ist Jahrhunderttrainer, aber wissen die Jungen wirklich, wer dieser Iveta Osim ist?
Das glaube ich schon. Er ist nach wie vor sehr präsent, und wenn man sich ein bisschen intensiver mit Sturm auseinandersetzt, dann kommt man sowieso immer wieder zu seiner Person. Also ich glaube schon, dass er auch bei den Jüngeren noch immer sehr gut bekannt ist. Was ich nur vorher noch dazu sagen wollte, ich meine, sie sind ja noch einmal Meister geworden, ne? Lange nach Osim. Und der Titel hat aber irgendwie ganz anderes ausgelöst. Und das ist schon auch spannend, nicht? Und das hat schon wahrscheinlich also nicht nur mit den Titeln zu tun, sondern halt echt auch mit der Art und Weise, wie sie passiert sind. Und wahrscheinlich erinnert er sich ja deswegen so genau, so gern an die Zeit zurück.
Naja, nach den ersten beiden Titeln ist dann eigentlich ein internationaler Höhenflug gekommen, und nach dem 2011er Titel ist dahingehend nichts passiert.
Ja, aber die Art und Weise ist schon ein Thema. Da hat der Markus schon recht. Die Art und Weise, wie der Titel gewonnen wurde unter Osim oder 2011, ist natürlich ein Riesenunterschied.
Ja.
Er könnte himmelschreiend da nicht sein.
Natürlich, aber man muss sagen, der 99er Titel war knapp.
Aber mit einer anderen Art und Weise des Fußballs und mit einer anderen Challenge durch die Gegner.
Natürlich.
Muss man so sagen. Ich finde, dass der weit berauschendere Titel nach Osim der Cup-Sieg 2018 war. Das ist einfach ganz was anderes gewesen. Da war eine gewisse Art von Euphorie und Spirit und Fußball dahinter, wo ich auch wieder selber mehr dabei war als 2011. Nicht, dass 2011 nicht ein lustiges Jahr war, fußballerisch für uns alle, aber in der Nachbetrachtung ist es natürlich was anderes.
Würdet ihr sagen, Frank, vielleicht mit dir anfangen, dass Iveta Osim der größte Trainer war, der je in Österreich gearbeitet hat?
Ja, also in meiner Rezeption definitiv. Da tut es mir leid für eine Flasche leer, Giovanni Trapattoni. Ne?
Ernst Happel.
Ja, Achille cool, aber in meiner Welt halt nicht. Ne? Der hat in der Zeit, wo ich wahnsinnig aktiv Fußball wahrgenommen habe, hat der die Ruhe trainiert. Ne?
Aber kann man schon vergleichen, oder?
Nein, sehe ich nicht so.
Kann man, wenn man jetzt fair ist,
wenn ich die schwarz-weiße Brille kurz einmal absetze. Wenn ich die sportliche Vita hernehme, geht es aus. Ne? Wenn ich den Menschen hernehme, geht es für mich nicht aus.
Das ist die schwarz-weiße Brille, nein, die wir
das
auch
ist meine Meinung. Für uns das geht sich für mich nicht aus.
Für mich ist der Osim natürlich der größte Trainer, der in Österreich gearbeitet hat, natürlich aber auch aufgrund dessen, für welchen Verein ich bin. Wenn ich jetzt nicht Sturm-Fan wäre, wäre Ernst Happel möglicherweise auch in der gleichen Liga unterwegs, so fair muss man sein.
Markus?
Ja, also du hast von einem streng subjektiven Podcast gesprochen, und für mich ist der ganz klar, Iveta Osim die Nummer 1.
Okay. Und jetzt die letzte Frage. Was wird, Markus Keif, vielleicht mit dir, was wird bleiben von Iveta Osim in Graz, in Österreich, als Trainer, als Mensch?
Viele Zitate, viele Aphorismen, vielleicht irgendwann einmal eine Straße, die nach ihm benannt ist, und wunderschöne Erinnerungen.
Frank?
Ja, ganz viele Seiten in den Geschichtsbüchern rund um unseren Verein, ganz viele Seiten in Geschichtsbüchern rund um die Geschichte des Vielvölkerstaats Jugoslawien und der Nation Bosnien. Ja, und wie der Markus schon gesagt hat, die viele Geschichten über weinende weinende Journalisten und eine Unmenge an Zitaten. Ja, genau.
Mhm. Jürgen?
Ja, für mich meine Erinnerungen über sehr viele Jahre, die ich niemals missen möchte. Und für Graz und für Sturm einfach eine Zeit, wo wir auf einem anderen Planeten waren, wegen ihm.
Hm. Schön. Frank, du bist jetzt dran.
Ja,
wieder
ich
mal.
Bin dran. Ich meine, eigentlich dürfte man nach dem Schlussworten vom Jürgen jetzt nichts mehr machen, gell?
Nein, aber eigentlich ist das wunderschön jetzt gewesen. Alle drei Schlussworte waren jetzt sehr, sehr schön,
muss ich sagen. Aber da so viel Pathos in unserer Sendung nichts verloren hat.
Das macht nichts.
Kommt jetzt ein völlig deplatziertes Abschlussspiel. Ne? Mhm. Das natürlich ein bisschen was mit dem Thema zu tun hat. Titel des Abschlussspiels ist Osim oder nicht. Ja? Und der Markus hat ja quasi schon anmoderiert. Ich lese euch jetzt Zitate vor. Und ihr sagt mir dann, ob die von Ibiza Osim sind oder nicht. Ganz einfach, fangen wir bei Markus an. Ich gebe es zu, es ist nicht wahnsinnig schwer. Also es ist eher mehr in Richtung Hommage, also ihr müsst das nicht sportlich nehmen. Markus, wir spielen mit 100% Herz und mit 15% Hirn.
Das ist ein bisschen gemein angeteasert, wie die 100-Euro-Frage in der Millionen-Show.
Ich wollte gerade sagen, der Druck zu scheitern ist jetzt enorm, ja, nachdem was der Frank eingeht.
Da bin ich ganz groß. Ich sage Osim.
Ja, leider falsch. Andreas Herzog.
Du Arsch. Gut.
Oje, das fängt schon an.
Gut, Jürgen. Es geht um Arbeit, Arbeit, Arbeit und um die Freiheit, im richtigen Moment Risiko zu nehmen und eine Entscheidung zu treffen. Osim oder nicht?
Das ist Osim.
Ja, richtig.
Das habe ich in der Buchrecherche gelesen.
Gut, okay, in der Buchrecherche. Gut, Michi, für die mache ich es einfach, okay?
Okay.
Naja, die Psychologin in der Sigmund-Freud-Klinik in Graz wollte gerade testen, Osim, ob mein Kopf noch funktioniert. Da habe ich sie die Abseitsfalle geprüft.
Osim, das habe ich heute selber gelesen.
Osim. Gut, Markus, gut zuhören, dann kommst du selber drauf. Ja gut, es gibt nur eine Möglichkeit, Sieg, Unentschieden oder Niederlage.
Nicht Osim, weil du mir wieder irgendeinen lustigen Alternativen präsentierst.
Du musst mir nicht sagen, wer es war, aber du entscheidest bei Osim oder nicht auf nicht Osim.
Ja.
Ja, richtig, ist nämlich vom Jagut Franz Beckenbauer. Jürgen, wenn wir die Kugel haben, haben sie die anderen nicht.
Das ist nicht Osim, das hätte er nie so gesagt.
Richtig, ist Ernst Happel, habe ich extra für die jetzt genommen. Mikey, ich bin immer viel zu lange am Ball geblieben. Das zählt im heutigen Fußball nicht mehr.
Osim, habe ich auch heute gelesen. Ich bereite mich ja gut vor auf diese Sendungen.
Richtig. Markus, Osim oder nicht? Jetzt werden wieder viele träumen, auch vom Geld. Geld ist Glück und Unglück, zu viel ist gefährlich, für zu wenig will keiner arbeiten.
Osim.
Richtig, top drauf. Jürgen, ich glaube, dass im Fußball heute generell eine größere Intelligenz nötig ist. Zu meiner Zeit warst du als Maturant ja fast ein Außerirdischer. Osim
das
oder nicht?
Das ist nicht Osim, nein.
Richtig, das ist Josef Hickersberger.
Ja, stimmt.
Ja.
Jetzt, was du sagst, weiß ich sogar.
Ja, jetzt, weil jetzt, was du sagst, will ich sagen. Genau. Mike, wer im Glück leidet, kann im Unglück lächeln. Osim oder nicht?
Boah. Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht gelesen. Ich würde sagen, nein.
Na, doch, Osim.
Doch, okay.
Mhm. Markus. Okay. Wenn ein Spieler nicht versteht, dass das Wichtigste im Fußball das Spiel ohne Ball ist, dann kann man nichts tun. Man muss es dann ohne diesen Spieler schaffen. Osim oder nicht?
Nee, ich hätte gesagt, nicht Osim, nachdem man immer wollte, dass der Spieler am Ball ist.
Hm, richtig, Valery Lobanowski. Aha. So, Jürgen. Warte, jetzt muss ich schauen, was wir nehmen. Das nehmen wir. Bundesligaspiele sind keine russischen Wahlen, bei denen immer gewonnen wird. Osim oder nicht?
Nicht Osim.
Richtig, Gia Lorand. Mhm. Mike, jeder Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag. Osim oder nicht?
Jetzt Osim.
Richtig. So, und jetzt muss ich die Reihenfolge umdrehen, weil das letzte Zitat möchte ich dann gerne den Markus fragen. Also muss ich jetzt nochmal in Jürgen fragen. Mhm. Für mich ist Fußball etwas Menschliches. All jene, die nur darauf aus sind, Spiele zu gewinnen, haben den eigentlichen Sinn nicht verstanden. Sie spielen in meinen Augen falsch. Osim oder nicht?
Das klingt nach Osim.
Na, Cesar Luis Menotti.
Okay, aber das ist fair enough.
Ja, selbe Liga. Ne? Und Markus, das letzte Zitat dieses Spiels, wie, also wahrscheinlich das schwerste Zitat, gut aufpassen, Sturm deckt alles, was schwarz ist in meinem Leben und alles, was weiß ist auch. Osim oder nicht?
Tiefenpsychologisch war es zu erahnen, dass du die Sendung so aufhören wirst. Und natürlich, Ibiza Osim, ein wunderschönes Zitat.
Danke, meine Herren, für die Mitarbeit.
Sehr gut. Zum Ende ein herzliches Dankeschön an den Markus fürs Dabeisein und seinen Beitrag. In 38 Sendungen laden wir dich wieder ein, lieber Markus. Danke.
Danke fürs Dabeisein. War echt großartig und ja, viel Respekt kommt vor der Sendung.
Genau, ich bin ja auch der Meinung, dass du jetzt derjenige mit deinen Sprachkenntnissen sein solltest, der dem Ibiza Osim alles Gute zum Geburtstag wünschen sollte.
Ibiza, dobro večer. Sve najbolje i pozdrav. Frank, Markus, i Jürgen i Michael.
Sehr schön. Im Namen des Teams von Black FM auch wieder ein großes Dankeschön an die Jungs von So Stegisch für den technischen Support und natürlich euch da draußen ein herzliches Danke fürs Zuhören. Wir möchten euch weiters noch ganz herzlich einladen. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet eure Kommentare auf blackfm.at, auf unserer Facebook-Seite und Instagram. Und nicht vergessen, positive Bewertungen in den Podcast-Apps eurer Wahl zu hinterlassen. Und Black FM auch bitte zu abonnieren. Also Sturm deckt alles, was schwarz ist in meinem Leben und alles, was weiß ist auch. In diesem Sinne, die Aussicht auf gemeinsame Stadionerlebnisse ist größer denn je in den letzten Monaten. Wir hoffen, euch dort spätestens zu Beginn der neuen Saison wieder zu sehen. Wir wünschen euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Black FM.